Wie? Der macht immer noch Urlaub. Hä? Und wer soll dann? Okay. Ja, dann machen wir es. Nee, dann machen wir es den Rest der Saison ohne Nils. Nee, das passt. Ja, wir mochten ihn ja eh nicht so besonders. Das weißt du ja, okay. Ich glaube, ich muss jetzt Schluss machen. Alles klar. So, wir können anfangen.
Befreiendes Gefühl irgendwie. Endlich habe ich hier auf meiner. Ist jetzt offiziell meine Seite, oder? Hier darf niemand mehr hin.
Herzlich willkommen zu Bundesliga bei Etienne Gardet. So eine Unterschrift.
Vielleicht könnt ihr das auch schnell einbauen.
Das ist eher oben rechts.
Ne? Genau.
Könnt ihr hier so, da so bei Etienne Gardet.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir machen nur Spaß. Nils ist im wohlverdienten Urlaub. Urlaub und aber wir haben natürlich eine tolle Besetzung heute wieder für euch am Start. Nico Backspin ist natürlich am Start. Das hätte mich auch überrascht, wenn du heute nicht da bist. Da kommen wir später drauf. Tobias Escher.
Also, Entschuldigung, lass ihn nicht verhungern.
Natürlich am Start und der Tabellenletzte bei Kickbase.
Stimmt, du bist echt mittlerweile.
Tabellenletzter mit Musiala und Kane. Hätte ich auch vor der Saison nicht gedacht. Ja, wir haben direkt ein Thema, wo ich mich auch schon leidenschaftlich auf Twitter zu geäußert habe. Wie sollte es anders sein? Wir fangen natürlich an mit dem kriselnden BVB. Und ich sag's jetzt schon mal, liebe BVB-Fans, ich weiß, es ist eh schon eine schwere Saison für euch, aber ihr werdet diese Folge nicht lieben. Glaube ich, so viel kann man schon sagen, denn wir müssen über den BVB sprechen. Aber wahrscheinlich seid ihr eh schon an diesem Punkt, wie man das so mitkriegt in Social Media, ist der geneigte BVB-Fan jetzt eh nicht in der allerbesten Stimmung. Und da hat natürlich das Spiel beim FC Augsburg auch nicht unbedingt geholfen. Der FC Augsburg gewinnt 2-1 gegen Borussia Dortmund und zwar völlig verdient. Das muss man an der Stelle mal sagen. Es ist nicht irgendwie ein glücklicher Sieg gewesen oder sonst irgendwas, sondern es geht hundertprozentig in Ordnung. Borussia Dortmund, da war man ja so ein bisschen gespannt, wie haben sie jetzt die Niederlage gegen Real Madrid weggesteckt, das 5-2. Und man hätte ja vielleicht denken können, es gibt jetzt dann gegen Augsburg eine Reaktion, die ist aber ausgeblieben. Ich muss sagen, ich war ein bisschen geschockt, wie schlecht der BVB war. Und wir werden natürlich auch dann über Nuri Sahin reden müssen. Vielleicht nochmal ganz kurz der Ausblick oder der Rückblick auf das 5-2 gegen Real, wo ja Dortmund furios gestartet ist, 2-0 in Führung gegangen ist und man gedacht hat, hier, was ist denn jetzt los? Ist das dieser BVB, der in der Champions League funktioniert und nur in der Bundesliga irgendwie nicht funktioniert? Aber dann hat Nuri Sahin ein paar Wechsel vorgenommen, die taktische Formation geändert, sozusagen nicht die Offensive eingestellt und wollte das 2-0 mehr oder weniger über die Runden bringen, was komplett in die Hose gegangen ist, wo man auch, glaube ich, nicht drum rumkommt, das auch dem Trainer anzukreiden. Und jetzt dann eben 2-1 gegen Borussia Dortmund, 1-2 gegen den FC Augsburg. Wie habt ihr den BVB wahrgenommen in der Bundesliga?
Also erster Impuls war ja schon, weil du sagst, keine Gegenwehr, es hat sich schon angefühlt wie, okay, paar Minuten rein, ein Traumpass, großes Dortmund-Zeit, klein im Augsburg, wo der Hammer hängt, 1-0 und jetzt verwalten wir das hier nach Hause und holen uns die Punkte, die du brauchst. Aber dann haben sie ja irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen.
Ich habe auch keine Lust mehr, mir Arbeit zu machen da einfach. Weil du kannst ja einfach jetzt im dritten Jahr hintereinander oder vielleicht sogar viertes, fünftes Jahr, aber naja, zumindest drittes Jahr hintereinander, kannst du im Herbst exakt dieselbe Analyse beim BVB raushauen. Wie immer. Ja, Trainer funktioniert nicht, die machen, spielerisch ist das kompletter Mist, der halbe Kader ist verletzt, sie schaffen es keine Auswärtspunkte zu holen, Herbstkrise BVB. Das ist doch derselbe Schnack, wie wir es letztes Jahr hatten. Auch vorletztes Jahr hatten sie keinen guten Herbst. Also irgendwie ist das egal, unabhängig davon, wer da gerade Trainer ist, wer da gerade auf dem Platz steht, ist immer, kannst du im Herbst, kannst du halt die Uhr nachstellen, dass die auswärts in Augsburg nicht gewinnen.
Ich möchte das kurz mal überprüfen mit der Vorsaison, 8. Spieltag. Da war Borussia Dortmund auf Platz 4. Ja. Jetzt sind sie auf Platz 7. Damals hatten sie letzte Saison hatten sie zum gleichen Zeitpunkt 20 Punkte. Also kann man vielleicht nicht hundertprozentig so sagen, jetzt sind es 7 Punkte weniger als in der Vorsaison. Muss
noch ein bisschen mehr Spieltage nach vorne gehen im vergangenen Herbst. Ja. Wir haben Herbst, haben wir
gebraucht. Ja, gerade erst angefangen, der Herbst.
Der Herbst geht ja noch lange. Ja, wir haben letzte Saison haben wir genau dasselbe diskutiert und dann haben sie, glaube ich, 1-1 gegen Augsburg irgendwie Mitte Dezember gespielt. Und dann waren wir auch alle so, ja, Und deshalb BVB, das ist halt, das ist so ganz brutal, weil es eben, das ist ja auch das, was Sammer diskutiert hat in der Champions League nach dem Spiel. Das ist ja das, was wir hier wieder Woche für Woche.
Hast du mittlerweile verstanden, was er wollte? Immer noch nicht.
Nein.
Es geht um das, was Tobias Escher nicht mag, um Mentalität.
Ja, aber er hat ja davor.
Es geht um
mal betont, dass es nicht um Mentalität geht. Er will ja auch das Wort mehr. Er hat ja wirklich versucht,
nee,
das Wort
Mentalität gesagt, nicht zu benutzen. Er hat gesagt, es geht nicht ums, geht nicht um, er hat gesagt, er mag das Wort Mentalität nicht.
Aber wenn man sich auch die anderen Gesichter angeguckt hat, die da am Tisch standen, Christoph Kramer und so weiter, ich glaube, die haben auch nicht alle verstanden,
was da mal eigentlich. Nein, aber mal ganz ernsthaft. Und ich glaube, da bin ich ehrlicherweise voll bei dir. Wir können jetzt analysieren, warum Augsburg an irgendeiner Stelle den Fußball besser gespielt hat, ob die Einwechslung von Schaden zur Halbzeit wieder der nächste Sargnagel war, um auch diese Karte zu ziehen, da können wir vielleicht analytisch nochmal auf den gucken, so was dem letzte Woche passiert ist, wo er steht, welche Rolle er hat, wie er damit umgeht und so weiter, das ist schon ein Fass alleine. Aber das Grundsätzliche ist genau das, was Sammer da gesagt hat. Denn das Problem haben wir mit Borussia Dortmund seit Weggang von Klopp, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange, dass wir immer auf dem Papier gute Truppen haben, dass sie jedes Jahr aufs Neue, mal mehr, mal weniger, in dieser Liga das gekauft haben, was an anderer Stelle super funktioniert hat, um es zusammen in Schwarz-Gelb auf den Platz zu schicken. Und jedes Jahr die gleichen Mythen über irgendwann ist ein Einbruch, die gleichen Mythen über irgendwann reicht es in irgendeinem Finale, in einer Finalsituation mental nicht. Und gehst gegen die Kleinen, wo man einen Schritt mehr machen muss, um so über diesen einen Schweinehund zu gehen und sowas alles. Diese Dinge haben sich nicht verändert. Egal, ob welcher Trainer da war, egal, welche Spieler da waren, egal, welches Format gespielt wurde. Und ganz ehrlich, dann wäre ich genauso wie Matthias Sammer, der eine verantwortliche Position oder eine beratende Position für den Verein hat, auch irgendwann da, dass ich stammeln würde, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich dazu noch sagen soll. Und es geht nur um den Kopf. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Es geht um nichts anderes bei Borussia Dortmund, weil du kannst es sonst nicht erklären.
Ja,
oder?
Ich weiß halt, das sind mir dann auch wieder, es geht nur um den Kopf, es geht ja auch um die Beine ein Stück weit.
Ja, komm, gib mir.
Ja, aber die haben jetzt wieder 76% Ballbesitz gegen Augsburg und trotzdem kommt da halt in der zweiten Halbzeit sehr, sehr wenig bei rum. Du guckst dir halt an, klar, ist natürlich blöde gelaufen, Nilsson muss verletzt raus, Anton muss verletzt raus, du hast schon einen Süle, der fehlt, aber trotzdem, wenn du dir dann anguckst, wer am Ende auf dem Platz steht, in der Viererkette mit Can hinten drin, mit Benze Baini hinten drin, mit Kaba, mit einem Jungen, der dann sein Debüt feiern muss in so einer prekären Situation. Das ist dann schon sehr auf Kante genäht, der Kader, sagen wir es mal. Und das war vorsichtig. Und dann siehst du natürlich auch, wie Can dann diese sehr unmotivierte Vorlage gibt, sage ich mal, zum 1-2. Das ist schon von der Kaderplanung her nicht.
Aber da möchte ich gleich mal reingehen. Stichwort Kaderplanung. Wir reden von 8. Spieltag in der Bundesliga-Saison. Wir reden von Borussia Dortmund. Wir reden von einem Kaderwert, der, glaube ich, der zweit- oder drittgrößte ist in der Liga.
Right.
Da finde ich, da ist Kaderplanung, ja. Aber das Kaderplanungsproblem, von dem du sprichst, das ist im März, April entscheidend. Da, wo die Saison lang ist, müde, man hoffentlich noch im Pokal irgendwo drin ist, Europapokal vielleicht noch ein Viertelfinale spielen darf. Und wenn es da nicht reicht, aber doch nicht Woche 1, Spieltag 2 Champions League und dann erzählen, die Kaderplanung hat nicht funktioniert. Da muss doch normalerweise jeder A-Jugendspieler stark genug sein, um diese Truppe zumindest an Augsburg vorbeizuführen.
Aber ich würde sagen, die Kaderplanung darf man auch nicht nur an dieser Saison, sondern schon auch schon vorher musst du das bewerten. Also da ist schon länger nicht mehr so. Also Dortmund stand mal als noch zu dieser Kagawa-Zeit und Mkhitaryan und Aubameyang-Zeit und so und dann auch Bellingham, Sancho. Also da waren ja goldene Jahre dabei, wo die ein Wundertalent nach dem anderen entdeckt haben. Da sind wir ja jetzt schon ein bisschen weiter weg. Also natürlich, das sind alles immer noch gute Spieler theoretisch, aber ein Metscher, ein Sabitzer, ein Can, das ist für mich jetzt nicht der Anspruch, den der BVB normalerweise hat, wenn du dir das zentrale Mittelfeld anguckst. Und aber da ist, glaube ich, so sehe ich das, das Hauptproblem momentan ist im Zentrum. Egal, wen du da hinstellst, keiner funktioniert. Ob das ein Can ist, ob das ein Metscher ist, ob das Sabitzer war jetzt verletzt, aber ob das ein Sabitzer ist, der zwar einen guten Lauf mal letzte Saison hatte, aber insgesamt auch eher mehr schlechte als gute Spiele bei Dortmund meiner Meinung nach hatte. Also ich finde schon, selbst ein Pascal Groß ist mittlerweile wieder weg von der Form von den ersten Spielen.
Und ich finde das total spannend, was du beschreibst, weil es ja irgendwie und dann auch eine Systemfrage ist, denn, und das geht ja nicht nur da, auch in der Verteidigung, ich meine, da läuft Anton rum, einer der entscheidenden Faktoren für einen Aufschwung vom VfB Stuttgart im letzten Jahr. Also wenn, unterhalte ich mal mit Noah darüber und der das Erste, was er gemacht hat, er war so traurig darüber, dass Anton weg ist. Und
wütend ist das bessere Wort.
Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren. Und wir sind ja ein bisschen im allgemeinen Topf, ne? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo Mats Hummels noch 3 Jahre jünger war und er auf einmal Schlotterbeck und Süle neben sich gestellt bekommen hat? Das hat sich angefühlt wie, okay, da wird eine richtig krasse, moderne, deutsche, also Nationalmannschaft, deutsche Innenverteidigung aufgestellt. Die stellen die deutsche Nationalmannschaft Innenverteidigung für die nächsten Jahre. Und irgendwas, und das kannst du mir mit Beinen erklären, aber das muss doch mit Mentalität geklärt werden, passiert doch auf jeder, groß, es passiert auf jeder Position. Ja. Die Haalands, die Bellinghams und die Kagawas dieser Welt, die haben halt nicht viel mit dem Verein zu tun gehabt. Alles, was sie da drumherum geholt haben, sind Talente oder starke Spieler aus anderen Truppen, die nicht funktionieren.
Beziehungsweise, das ist ja auch so ein typisches Dortmund-Ding, sie holen so Spieler wie einen Adeyemi vor ein paar Jahren, der spielt in einer bestimmten Rolle bei Salzburg als Außenstürmer, Ballfern, der Richtung Tor sprintet, der Tor am Tor schießt, der seine Geschwindigkeit einbringen kann. Dann kommt er nach Dortmund, soll einen normalen Außenstürmer im 4-2-3-1 spielen, es liegt ihm nicht und es dauert irgendwie ein Jahr lang, bis er halt da eine Rolle findet in dem Verein.
Und bis dasselbe, jemand verstanden hat, dass er das nicht spielen
will. Ja, genau.
Und
dasselbe jetzt wieder mit Baxi Beier. Maxi Beier spielt eine wunderbare Saison an der Seite von Weghorst als Doppelsturm bei Hoffenheim. Aber hat profitiert auch davon, dass Weghorst da eben halt alles mit seinem Körper weggemacht hat und er dann drum rumflitzen konnte. Und jetzt finden sie da wieder keine Rolle in dem System, anstatt halt einen Beier dann an der Seite von Gyrassi spielen zu lassen, in der Rolle, in der er auch bei Hoffenheim überzeugt hat. Und das kannst du halt auf viele verschiedene Spieler runterbrechen. Ein Groß darf nicht das spielen, was er in Brighton gespielt hat. Ein Sabitzer muss dann lange Zeit auf links außen rumkrepeln. Und wo soll dann das Selbstbewusstsein herkommen, um jetzt gegen Augsburg ein Spiel zu dominieren? Du hast halt viele Spieler, die du dann holst, in falschen Rollen. Und gleichzeitig hast du ja auch junge Spieler, das hast du ja gesagt, okay, junge Spieler, vielleicht fehlt da das. Klar, du hast jetzt keinen Bellingham, kein Haaland, kein Sancho, wie du es vor Jahren schon mal hattest. Aber du hast immer noch viele junge Spieler. Aber die spielen halt nicht. Das ist halt, wir nehmen eine Folge Bundesliga International auf, da reden wir viel über Barca, da spielen die Jungen halt einfach alle und dann zeigen sie auch die Leistung. Bei Dortmund müssen sie dann halt in Augsburg, wenn sowieso alles scheiße läuft, rein, weil halt kein anderer mehr da ist. Das ist ein Unterschied, das merkst du als junger Spieler auch.
Aber ich tue mich auch schwer, also wenn ich jetzt mir die Startelf angucke, natürlich sind das teilweise auch wirklich gute Namen, Gyrassi, der letzte Saison alles abgerissen hat oder so, aber also aus meiner bescheidenen Perspektive, wenn ich jetzt lese, Benze Baini, Schlotterbeck, Anton Riason, das ist für mich keine Top-3-Abwehr. Also sorry, es ist der Beweis, klar, Anton letzte Saison gut gespielt, aber eine Schwalbe macht vielleicht auch keinen Sommer. Das ist jetzt auch noch keiner, der 10 geile Saisons gespielt hat. Letzte Saison haben irgendwie alle bei Stuttgart überperformt. Man sieht es auch an Fürich jetzt in Stuttgart, der gar keine Rolle zurzeit spielt, der letzte Saison sich bis in die Nationalmannschaft gespielt hat. Da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Hoffnung dabei, wir holen uns einen, der jetzt eine Topform hat und hoffen, dass der diese Form dann auch direkt bei uns weiterführen kann. Aber das ist für mich jetzt, wenn ich mir den Kader angucke, finde ich nicht, dass Dortmund so, also die sind für mich vielleicht auf Platz 5 oder Platz 4 mit ihrem Kader. Also wer ist denn da jetzt?
Aber würdest du trotzdem sagen, der Trainer holt das Maximale aus diesem Kader raus?
Nein, nicht unbedingt. Also da geht vielleicht trotzdem schon mehr Schein, macht natürlich auch Fehler. Aber ich finde auch, dass der Kader einfach, da muss man so ehrlich sein und sagen, der ist nicht so stark, dass man sagen kann, Dortmund ist klarer Bayern-Favorit. Ich finde, Leverkusen hat einen besseren Kader. Ich finde, Leipzig hat einen besseren Kader. Die Bayern haben sowieso einen besseren Kader. So, und dann hast du mit Stuttgart und Frankfurt hast du zwei, wo ich sagen würde, die müssen sich, wenn da alle in Topform sind, auch nicht hinterm BVB verstecken.
Aber guck mal, dann spielen wir das Spiel mal andersrum. Wir gucken nicht, du sagst Kader kein maximal Top 5. Ich spiele jetzt mit euch mal, stellt euch mal vor, jeden Spieler in der Top-Verfassung in dem Verein, wo er vorher war. Gyrassi, Gittens, okay, Brandt, ja, Malen. Und dann aber Benze Baini, Schlotterbeck, Anton, Riason. Das liest sich doch besser, wenn du an die Person denkst, die nicht in Schwarz-Welt-Gelb gelaufen ist, als die da rumlaufen. Pascal Groß, Sabitzer, also Can, Bayer, und dann die anderen beiden lässt du weg. Also die haben da schon also auf dem Papier sich ja Leute geholt, die alle offensichtlich woanders besser. Also sagen wir so, die kaufen so, jetzt mal, die mal kaufen so ein wie ich bei Kickbase. Also alle verlieren so ein kleines bisschen an Wert, aber es macht, du machst genug Punkte, um irgendwie in der Mitte der Tabelle mitzuspielen oder so.
Ja, dann lass uns doch mal über Nuri Sahin ein bisschen reden. Ich habe auch gesagt, so wie gesagt, liebe Dortmund-Fans, ich bin wirklich kein Dortmund-Experte, aber ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, weil wir haben ja jetzt wirklich eine Reihe an Trainern gehabt, von Favre, Stöger, Boss, Rose, Tuchel,
Terzic,
Sahin und auch in der Führung, du hast mit Kehl, mit Ricken und so weiter. Ich will mal eine These aufstellen. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr das so, auch so seht oder nicht. Aber in Dortmund wird immer irgendwas versucht mit Stallgeruch zu holen. Ob das jetzt in der Führungsebene ist, also auf der Management-Ebene, in der Scouting-Ebene oder auf dem Trainerstuhl. Irgendwie wird da immer sehr stark versucht, Leute mit einer BVB-Vergangenheit zu finden. Wahrscheinlich, weil man sagt, da ist die Identifikation dann höher. Aber muss man sich nicht fragen, ob ein Verein wie der BVB, wenn er international konkurrenzfähig bleibt, nicht auch mal den Blick über den Tellerrand der eigenen Geschichte wagt und sagt, pass auf, wir brauchen nicht unbedingt einen, der hier eine Geschichte hat, sondern wir holen uns einen, der die richtigen Kompetenzen mitbringt. Die Eintracht, nehme ich wirklich als Beispiel, weil die Eintracht für mich ein Verein ist, der dem BVB immer mehr auf die Pelle rückt. Natürlich ist der BVB noch weiter vorne. Aber die Eintracht holt sich einen Bobic, holt sich einen Krösche. Ja, das sind Funktionäre, die weiter weg von der Eintracht nicht sein können aus Leipzig, holt sich einen Trainer von den Bayern und von Leipzig. Klar, kannst du sagen, Topmöller hat auch irgendwie eine Eintracht-Vergangenheit, aber trotzdem, da wird geguckt, okay, wer passt, wer kann hier wir haben eine Vision und wer kann diese Vision umsetzen? Beim BVB habe ich das Gefühl, wir haben hier diesen geliebten Kehl, wir haben hier diesen geliebten Nuri Sahin, wir haben hier diesen geliebten Terzic, die lieben den Verein, die standen in der Kurve, die repräsentieren den BVB, aber bringen die auch diese Kompetenzen mit? Wo hat denn Nuri Sahin bislang das nachgewiesen? Du hast dich ja auch auf Twitter, habe ich gesehen, du hast gesagt, naja gut, ein Xabi Alonso hat jetzt auch nicht mehr in seinem Lebenslauf stehen. Als ein Nuri Sahin und das hat funktioniert.
Muss man aber kurz mal den Kontext machen, weil es ging halt um die Frage, sollte man wirklich den Trainerposten vom BVB einem Trainer geben, der bisher nur einen türkischen Mittelklasseverein trainiert hat. Und ich finde halt, was wir die letzten Jahre gezeigt haben, ist, dass auch Supertrainer von Vereinen kommen können, wo du nicht erwartest, dass sie daherkommen. Xabi Alonso hatte keine Trainervergangenheit. Hürzeler ist St. Pauli zweite Liga-Trainer gewesen und ist jetzt in der Premier League dabei, Brighton halt daran zu führen an die Top-Ränge.
Ich stimme dir zu, dass du nicht automatisch sagen kannst, dass ein Trainer...
Ja, nur weil er aus der Türkei kommt, ist er...
Genau, und Topmöller auch, kann man sagen.
Die entscheidende Frage ist der Fußball, den er spielt.
Ja, aber nicht nur das. Die entscheidende Frage ist auch, was hat dieser Spieler auch für eine Ausstrahlung? Wie wirkt ein Spieler? Und wenn ich Nuri Sahin sehe, wenn ich Nuri Sahin sehe, habe ich schon das Gefühl, da ist eine andere Aura, als wenn ich einen Xabi Alonso sehe. Natürlich kann man sagen, klar, der ist gerade, hat's Double gewonnen und so weiter, aber schon von Anfang an, Xabi Alonso.
Aber bei Hürzeler würde ich andere... nicht sagen, dass er über eine Aura kommt.
So. Ja, aber der hat auch bei St. Pauli ist natürlich auch nochmal was anderes.
Ja, klar. Ich meine halt, es geht halt um die Kompetenz. Und dann ist natürlich die Frage, ist das Kompetenz? Ich glaube, dein Punkt, den du gemacht hast, den finde ich viel spannender mit dem Stallgeruch. Weil ich glaube nämlich, Xabi Alonso hatte mit Leverkusen nichts zu tun. Sie haben ihn trotzdem geholt. Ich glaube halt, Sahin wäre schwieriger an diesen Job gekommen, wenn er halt eben nicht diese BVB-Vergangenheit gehabt hätte, weil das dann natürlich so ein Selling-Argument auch für ihn war.
Und ich gebe euch mal kurz einen Bremer Blickwinkel damit rein, der hier wirklich mit passt für die Pro und Cons von dem Ganzen. Denn Werder Bremen hat jahrelang, jahrzehntelang davon gelebt, dass sie immer wieder aus Stallgeruche und aus der Identität zum Verein und du weißt, wie die DNA dieses ganzen Clubs ist, Menschen verantwortlich an die Seite geholt. So, auch die obviously. Weil sie so und so viele Bundesligaspiele gemacht haben, ihre Rolle da eingenommen haben. Und das hat ja eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Der Fußball hat sich nur irgendwann relativ schneller gedreht und verändert. Und du hast dann auch Werder Bremen. Und das gilt an vielen Stellen auch. Selbst Bayern München hat das erlebt mit Salihamidzic und Kahn. Dass am Ende die Kompetenz, und da bin ich vollkommen bei dir, vielleicht irgendwann eine größere Rolle bekommt als diese Identität und dass du verstehst, wie die DNA des Vereins funktioniert. Trotzdem weißt du auch, dass deine Frankfurter Boys, die da alle rumlaufen in den letzten Jahren, du hattest hier auch schon halt mittelschwere Depressionen, weil du nicht mehr wusstest, weil klar war, die gehen irgendwann, dann sind die weg, weil es ein Job ist, dann machen sie den nächsten Job, dann stehst du vor einem Scherbenhaufen. Und das gleiche Problem hat auch Gladbach gehabt, irgendwie mit einem Scherbenhaufen nach einer großen Dynastie mit Eber, die da stattgefunden hat. Deswegen lange Rede, ich glaube, es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Antwort drauf. Ich merke an dem Beispiel Werder Bremen, aber gerade, dass dieser Mix aus, du hast mit Clemens Fritz jemanden, der offensichtlich auch kompetent genug für die Rolle ist, die er da macht. Also er verkörpert das. Intern aber auch viel vollkommene Identifikation in den anderen entscheidenden Rollen mit dem Verein zu haben, ohne dass sie 200 Bundesligaspiele gemacht haben. Und das ist, glaube ich, gerade der entscheidende Punkt, der vielleicht bei Borussia Dortmund noch ein kleines bisschen Problem ist, weil die zu viel auf die Bundesliga-Einsätze gehen, wenn es um die Positionen im Verein geht, als sie es vielleicht dürften. These zu Ende. Ich habe keine Fragezeichen hingestellt.
Ja, sorry, nee, ist ja auch interessant. Ich finde halt, also wenn ich so auf Dortmund gucke, habe ich immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob da immer der kompetenteste Mann am Schalter. Also, natürlich, ich will denen auch nicht die Kompetenz komplett absprechen. Das sind ja auch alle erfahrene Fußballmenschen. Aber in erster Linie habe ich immer das Gefühl, da steht erstmal, das muss einer von uns sein. Und dann gucken wir, ob der auch was kann, und wenn nicht, dann bringen wir dem das bei. Ja, aber da wird jetzt nicht geguckt, ein Kehl hatte ja keinerlei große Management-Erfahrung oder so. Das war der Kapitän, war ein angesehener Spieler beim BVB. Ja. Aber da ist jetzt nicht einer gekommen, der schon den großen Notizblock hat, der schon die ganzen Kontakte hat oder so. Ähnlich ist jetzt auch mit einem Lars Ricken, ja. Bei Nuri Sahin hat man gesehen, okay, Terzic, also wir haben hier drüber geredet, als Nuri Sahin geholt wurde als Co-Trainer, haben wir gesagt, wir wissen alle, der wird irgendwann übernehmen. Mhm. Und so ist es ja auch gekommen, ja. Und dass Nuri Sahin offensichtlich diese Mannschaft nicht so führen kann und auch nicht den Respekt hat. Ein Sabitzer, der sich schon nach dem Spiel irgendwie negativ äußert über Sachen, der ist gerade mal ein Jahr beim BVB, ja. Und hat sogar Zähneknirschen zum BVB, sag ich mal, gewechselt, ja, weil er sich bei den Bayern nicht durchsetzen konnte. Ich weiß nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der BVB auf allen Ebenen, Trainer, Spieler, Funktionäre, so rund läuft, wie das einst war.
Das ist ja, glaube ich,
das ist doch klar.
Bestritten.
Ja, und
würde, glaube ich, niemand
bestritten. Und da muss doch der BVB, da müssen doch alle mal irgendwie sich die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, wahrscheinlich ist es auch nicht nur eine Sache. Es ist nicht nur ein Kehl, es ist nicht nur ein Nuri Sahin und es ist nicht nur ein Emre Can. Aber es ist im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl, der BVB muss aufpassen, dass er nicht seine Machtposition in dieser Liga verspielt.
Ja, wenn ich mir den Kader angucke und wir die Namen Ovarias von vorher, der war die Union, ne? Anton, Schlotterbeck, Benzebaini, Sabitzer, Nemtschar, Brandt auch, Girassi, Groß, Bayer. Wenn du jetzt erstmal, du bist Manager eines, oder was bist du in welcher Funktion, Transferverantwortlicher in einem Bundesliga-Verein. Das sind doch jetzt alles Kicker, die in den letzten Jahren positiv aufgefallen sind, wo du dir schon vorstellen kannst, dass sie auf jeden Fall eine Verstärkung, wenn du sie für deinen Verein gewinnen kannst und du den nächsten Schritt mit dem machen kannst.
Aber da drehen wir uns ja wieder im Kreis. Das ist ja wieder so, du kaufst die besten Spieler, aber nicht das beste System.
Ja, und darauf will ich doch hinaus. Also bleibt, also ist die Frage, weil wir uns ja die Frage stellen, woran liegt's? Dann ist es doch wahrscheinlich dann doch die Philosophie und / das System im Verein, das hier nicht mit den Transfers, die getätigt werden, übereinstimmt. Wenn du mir hier einfach über fünf Spieler, wenn wir das jetzt gemeinsam durchgehen, das sind 10 Namen, du könntest mir doch bei 8 sagen, dass sie beim Borussia Dortmund nicht optimal eingesetzt sind.
Ja klar, aber die Frage ist ja auch, wie viel Zeit gibst du dann dem Trainer, dass er das vielleicht irgendwann hinbekommt? Weil das ist ja auch keine Sache, die du über Nacht hinbekommst, gerade wenn wir jetzt hier über Kaderunwuchten reden und über Verletzungssorgen, die sie ja schon wieder haben, was ja auch so ein strukturelles Problem ist, dass Dortmund immer im Herbst diese Verletzungssorgen hat. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Zeit gibst du dem Trainer? Und bin ich gespannt, wie sie es mit Nuri Sahin in Hand haben. Haben jetzt ein schweres Pokalspiel in Wolfsburg vor sich. Dann zu Hause Bundesliga gegen RB Leipzig. Da bin ich gespannt, wie sie aus dieser Woche rauskommen.
Ja, zumal die Unruhe im Umfeld natürlich groß ist. Bei den Fans ist er schon mal nicht mehr gut gelitten. So viel kann man schon mal sagen. Da wird sich nicht mehr allzu viel erlaubt werden dürfen, bis da wirklich die Stimmung ungemütlich wird. Also klar, ein 7. Tabellenplatz, das ist ja nicht der Anspruch von einem BVB. Und man sagt ja so, nach 10 Spieltagen hat die Tabelle schon immer so eine leichte Aussagekraft, wohin die Tendenz gehen kann. Wie gesagt, also man darf ja auch nicht vergessen, andere Vereine haben auch hübsche Spieler. Und bei Dortmund geht es ja auch ganz klar, die müssen unter die Top 4 kommen. Gar keine Frage. Die müssen mit diesem Kader Champions League spielen. Und das wird nicht so einfach diese Saison, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir sollten vielleicht auch mal über den FC Augsburg sprechen, denn das wird ja auch der Sache nicht ganz gerecht, wenn wir nur darüber reden, wie schlecht der BVB war. Ich fand, es gab so eine Situation, ich weiß gar nicht, welches Tor das war, wo im Prinzip die gesamte, ich glaube, es war das 1-1 oder das 2-1 von Claude Maurice, wo der mehr oder weniger von der Mittellinie war es 1-1. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, weil ich habe selber in meiner Kickbase-Mannschaft Felix Metscher. Und normalerweise versuche ich dann hier immer auch die schützende Hand über meine Kickbase-Spieler zu machen. Aber wenn ich sehe, wie der da hinterher trabt,
und die genau die gleiche Situation hat, hatte ich im
Der hat 5 Minuten, also Claude Maurice hat zum Zeitpunkt, wo er schießt, ist immer noch jeder BVB-Spieler mindestens 2 Meter weg. Und da ist er schon, weiß ich nicht, 20 Meter mit dem Ball am Fuß getribbelt. Keiner geht auf ihn, keiner sprintet da mit Leidenschaft da rein. Irgendwie, also ich war geschockt, muss ich sagen.
Schön, wie du halt über den FC Augsburg auch mal sprechen willst und dann ja, wieder über den BVB geschockt.
Aber das ist, ja, aber, okay, ja, aber weil der Augsburg, weil FC Augsburg hat genau das gemacht. Ja. Die waren on point, die haben gefightet, die sind jedem Zweikampf, sind die entgegengerannt, die haben, da war kein Anflug von Arroganz oder sonst irgendwas und deshalb, ich habe ja hier schon oft über Augsburg gelästert, aber ich war gestern echt ein bisschen Augsburg-Fan.
Also, das ist so Vintage Augsburg gewesen. Das was du mit Augsburg verbindest, dass sie eben nicht viel Ballbesitz haben, dass sie nicht viel spielerisch machen, sondern im Zweifelsfall lang bolzen, aber dass sie halt sich in alles reinwerfen und alles halt geben, um kompakt zu verteidigen, auch als Team gemeinsam. Was haben sie in diesem Spiel gemacht? Die Tore waren mit freundlicher Unterstützung von Borussia Dortmund, müssen wir auch fairerweise sagen. Und so viel mehr ist dann da nicht passiert. Aber da haben sie sich halt wirklich reingeworfen. Ist jetzt für Augsburg, finde ich, noch kein Turning Point, weil das sind eben auch nicht, das Spiel hast du nicht häufig, dass du 24% Ballbesitz hast zu Hause. Aber das ist das, was sie können, was ja auch du mit Augsburg ein Stück weit verbindest. Deswegen, was du ja in Augsburg so hast, so diese Punkte, die sie dann holen auf diese Art, wie sie holen.
Ja, es ist halt einfach hier aber auch der klare, und dann bin ich ja bei dem Ursprung von der ganzen Diskussion, Mentalitätspunkt, den, und das ist das, was mir auch vorhin noch aufgefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen, weil wir halt auch nicht über Can und diese ganze Diskussion in ihrem gesprochen haben, geschenkt, das machen genug Leute da draußen, aber auch da fallen mir auf dieses Tempo von bei dem, was dem Vinicius Junior Tor da, wo er quasi der beim Platz zieht und Can das letzte Drittel hinterher trabt und es 2 Situationen gibt, wo er einbiegt, wo ich mir denke, geh doch ran, hau ihn doch um, mach doch irgendetwas, du bist Kapitän, mach doch was. Und dann braucht es nicht diese Floskel mit dem Posting und ich muss in die Rolle des Kapitäns noch hineinwachsen. Nein, musst du nicht. Du musst einfach nur dafür zeigen, dass du
Ich fand halt bei dieser Szene, also ich bin immer dabei, Emre Can zu kritisieren, aber ich fand bei dieser Szene, da hat er ja am Anfang versucht, volle Kanne mitzurennen und sieht einfach, dass Vinny Junior ihm einfach pro Sekunde 2 Meter abnimmt.
Aber am Ende hat er ihn und geht nicht rein. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der Unterschied zu Augsburg und zu dem, was Augsburg macht.
Was das 5-2 oder 4-2? Aber es war auf jeden Fall auch relativ wohin. Bei Augsburg fand ich es dann halt bitterer, wie er dann so irgendwie mit der Hacke, wenn du es 100% machen willst, dann machst du es anders. Dann legst du dich auf den Boden und machst du mit der Seite irgendwie noch weg. Das war ganz komisch.
Ja, aber generell müssen wir auch, jetzt reden wir doch wieder über den BVB, aber du musst natürlich dann auch mal das Preis-Leistungs-Verhältnis gucken. Das ist natürlich auch so eine Sache, die beim BVB mal durchleuchtet werden muss, wenn du guckst, was die für Gehälter zahlen, was die für ein Etat haben für Spieler, die vielleicht dann diese Leistung oder diese Summen nicht mehr mit Leistung rechtfertigen können. Ja? Also da ist auch schon mal ein grundsätzliches Problem, was ich beim BVB sehe, meiner Meinung nach.
Ja, aber lass uns gerne weiter galoppieren, weil sonst galoppieren wir im Kreis, wie du gesagt hast. Wir kommen jetzt schon wieder auf BVB.
Aber das regt mich einfach auf. Schreibt gerne mal, liebe BVB-Fans, wirklich Aufruf an euch. Schreibt mal euren Frust. Wir sind ja alle keine absoluten BVB-Experten. Mich würde wirklich da interessieren, wo ihr die Probleme seht. Seht ihr es an der Kaderzusammenstellung? Ist es in der Führungsetage? Ich lese auch immer ganz oft, ja, Watzke will keine Kompetenz neben sich, weiß ich nicht. Schreibt da mal wirklich rein, wo sind die Probleme des BVBs? Und vor allen Dingen, das reine Abhaten bringt ja auch nichts. Wie kann man es verbessern? Welche Stellschrauben müssen jetzt gedreht werden, damit der BVB wieder da in die Phalanx der Top-Vereine reinstößt? Wir machen weiter mit den Bayern. Die haben in Bochum gespielt und einen lockeren 5-0 Auswärtssieg eingetütet. Wobei man sagen muss, ich fand die ersten 15 Minuten, also bis zum 1-0, sah das eigentlich gar nicht so danach aus, dass das so ein Debakel wird für den VfL Bochum. Aber so nach dem 0-1 und dann auch 10 Minuten später nach dem 0-2 hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Bochum ja sich bewusst geworden ist, das wird hier nichts.
Ja. Sie konnten die so
ein bisschen gebrochen wurden.
Ja, sie konnten auch diese Intensität nicht hochhalten. Sie waren wirklich in der ersten Viertelstunde echt extrem hoch angelaufen, immer wieder auch sehr mannorientiert da die Bayern gejagt, haben damit auch dann dafür gesorgt, dass die Bayern keinen Spielfluss hatten. Aber dann hast du ja auch schon gesagt, dass 0-1 nach einem Freistoß, Olise jagt das Ding ganz unromantisch in den Winkel rein. Dann wenige Minuten später das 2-0 auch wieder nach einem Standard, wo dann eher du noch einen Vorwurf machen kannst an Bochum, dass sie da so pennen. Das war aber dann auch so ein bisschen diese Standard-Gegentore in Kauf genommen, weil sie haben ja auch sehr robust gespielt. Sie haben ja auch immer mit drei Mann teilweise im eigenen Hälfte auf den Gegenspieler rauf und dann die Fouls dann genommen. Also da muss man auch schon sagen, okay, das ist dann passiert dann gegen Bayern, wenn du viele Standards zulässt, dass sie dann auch Standardtore machen. Und dann nach der Pause konnten sie halt eben diese Intensität nicht so hochhalten, dass sie dann den Bayern ärgern können. Das ist dann halt so ein Ding aus Bochumer Sicht. Bisschen blöd, wenn du als neuer Trainer oder als auch Interimstrainer reinkommst, gegen Bayern ran musst, aber kannst auch nicht viel machen dann.
Nee, das hatten wir ja bei letzter Woche hier auch schon.
War ja klar, dass ja, das...
Genau, das also auch nach der ganzen Konstellation, dass das jetzt kein Spiel für einen Trainer ist. Wenn er was geholt hätte, wäre cool. Also aus Bochumer Sicht jetzt nicht. Haken hinter, davon hast du jetzt noch drei und dann musst du dich aber mit der Truppe darauf vorbereiten, was dann passiert nach diesen drei Spielen, jetzt noch kommen bei Bochum. Insofern, ich glaube, in beide Richtungen abhaken, so schnell wie möglich, sowohl bei Bayern als auch bei Bochum.
Ich finde, das ist eine super spannende Bayern-Woche gewesen, weil wir hatten 4-0 gegen Stuttgart, also wirklich einen guten Verein auch deklassiert, dann halt 1-4 an Barcelona da deklassiert worden und dann mit einem 5-0 am Ende rauskommen. Weil du hast schon gesehen, dass dieses System, das Kompanie spielen lässt, das sehr riskante System, was sie auch haben, wo die Verteidiger weit nach vorne rücken müssen, wo sie dann auch hinten 2-1 oder teilweise 1-1 spielen, dass das halt Schwächen hat. Das hat man gegen Barca gesehen, wo Rafinha halt immer wieder Guerrero weggesprintet ist. Hat aber jetzt auch gegen Bochum dann dafür gesorgt, dass Bochum ja auch eine Chance von hoher Qualität hatte, als Neuer da rausjagt. Und ich glaube, Hoffmann war es dann, glaube ich, nicht mehr ganz an den Ball kommt.
Gegen die Eintracht hast du es auch gesehen, die zwei Kontertore. Also beim 3-3.
Ja, genau, genau. Aber du merkst halt auch, dass halt dieses System durch die offensive Stärke, die sie haben, dadurch, dass sie halt mehr Spieler nach vorne bringen können, dass sie da eben so viel Wucht haben, auch im Gegenpressing, dass sie Teams wie Bochum über lange Strecken hinweg einschnüren. Also dass ein Bochum dann eine Viertelstunde anpressen kann, aber danach werden sie halt eingeschnürt haben, halt 20% Ballbesitz und kommen da hinten nicht mehr raus. Das ist ja die Kehrtseite des Systems. Die Frage ist halt noch, kriegt Kompanie dahin, dass er auch ein System findet, was funktioniert gegen Marmoush, gegen Ekitike, gegen Lewandowski, gegen Rafinha, gegen Spieler, die auf einem anderen Niveau sind als das, was Bochum anzubieten hat.
Ist ja so ein bisschen ähnlich, wie wir ihr solltet morgen Bundesliga International gucken, da sprechen wir auch über das Klassiko. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass Barca ja ähnlich spielt, im Sinne von, dass die Innenverteidiger so weit oben stehen, dass ein Mbappé zum Beispiel oder ein Vini Junior immer wieder zu diesen gefährlichen Kontern gekommen sind, nur dass die dauernd im Abseits standen. Ja. Aber es ist ja scheinbar momentan so, dass die Topclubs das wollen, dass man dass die letzte Verteidigungslinie fast auf Höhe der Mittellinie ist. Und die Frage ist, haben die Bayern dann in dem Fall zumindest mit Leimer, Upamecano und Kim die Spieler, die dann im Zweifelsfall auch mal ein Sprintduell trotz 5 Meter Vorsprung gewinnen können? Da würde ich nämlich eher sagen, nein.
Ja, das ist die gute Frage. Das ist dann auch die Frage, die dann zu stellen sein wird, wenn wir dann in die wichtigen Spiele im Frühjahr kommen. Also bitter die Niederlage gegen Barca ist, jetzt wenn sie die nächsten Champions-League-Spiele gewinnen, ist das auch wieder egal. So, aber was natürlich dann die Kehrtseite ist, das muss man immer ganz klar benennen, die machen das ja nicht aus Spaß oder weil sie sich denken, wir wollen jetzt riskant spielen, sondern 29 Tore in 8 Bundesligaspielen. Die haben einen Schnitt von fast 4 Toren, die sie in der Bundesliga spielen. Bestes Beispiel Werder Bremen. Werder Bremen hat sich zu Hause jetzt sehr gut angestellt, wieder gegen Leverkusen. Sie haben gegen Dortmund einen Punkt geholt. Sie haben gegen Freiburg nur ganz knapp 0-1 verloren. Und Bayern München ist die einzige Mannschaft, die ins Weserstadion gefahren ist und die halt einfach weggefiedelt haben.
Also wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut.
Genau, also es funktioniert gegen Teams, die eben nicht, die halt keinen Marmoush, keinen Ekitike, keinen Lewandowski, keinen Rafinha vorne haben, die halt nicht ihren Verteidigern weglaufen, die also auch nicht schaffen, sich körperlich zu behaupten gegen Upamecano und dann umzudrehen und Vollgas zu geben. Gegen die funktioniert das nicht so gut, aber gegen alle anderen funktioniert das. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegst du es jetzt hin im nächsten Schritt, dass es auch gegen Frankfurt und gegen Barca funktioniert? Das ist noch die große Frage, aber in der Bundesliga ist ja die Ausgangssituation spitze. Also sie sind plus 22 Torverhältnis nach 8 Spieltagen. Das ist ja völlig, völlig wahnsinnig. Ja.
Besondere Erwähnung, finde ich, kann man hier auch nochmal Jamal Musiala geben, der ein tolles Spiel gemacht hat, wo man auch sieht, der war ja verletzt, dass mit Musiala die Bayern einfach eine Klasse besser sind. Also das ist einfach wahnsinnig, auch wie schön er Kane vor dem 3-0 in Szene setzt. Das sieht so einfach aus, es sieht so FIFA-mäßig aus, schulbuchmäßig abklatschen lassen, aufgedreht, Pass, Kane mit dem super Abschluss. Aber Musiala tut der Gesamtmannschaft gerade in der Offensive so gut, also ist auch in guter Form. Wie habt ihr Palinha gesehen, der ja jetzt für den verletzten Pavlovic in die Startelf gerückt ist?
Pavlovic ist schon ein Spieler, der in seinem Passspiel auch sehr viele Risiken eingeht, der auch extrem gut ist, was vertikale Pässe ist, was auch diagonale Verlagerung angeht. Und da ist man Palinha manchmal noch so ein bisschen zu vorsichtig. Palinha ist dann eher, ich schiebe den Ball rüber zu Kimmich und der soll was machen. Ich glaube, wenn dann die Gegner so ein bisschen stärker noch dahinter kommen, dass sie Kimmich noch viel, viel stärker diese Saison bedrängen müssen, dass du Kimmich wieder in eine Manndeckung nehmen musst eigentlich, mit zwei Spielern teilweise sogar, dann wird es halt für die beiden Tick schwieriger. Also Palinha hat ja auch geile Aktionen defensiv, hat ja auch seine eine geile Grätsche ausgepackt, wo du schon weißt, okay, deswegen wollte der Tuchel ihn als Holding Six haben. Aber offensiv muss er da noch ein bisschen hinkommen, weil da ist er weit entfernt von Pavlovic, finde ich.
Vielleicht ist ja Goretzka wieder eine Alternative, wurde eingewechselt in der 61. Minute. Totgeglaubte Leben länger. Wahrscheinlich, wenn jetzt Pavlovic sich nicht verletzt hätte, dann wäre er nach wie vor tot geglaubt. Aber so könnte das nochmal vielleicht ein Thema werden.
Das ist der Fußball, ne? Also, es wäre eine absurde Geschichte nach all dem, wie das alles sich aufgestellt hat in der Sommerpause und sowas alles. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass er Champions League nochmal von Anfang an spielen wird.
Also, wenn ich mir einen Fernseher kaufe für 16 Millionen, dann gucke ich da auch ab und zu mal einen Film drauf. Egal, ob ich mittlerweile finde, dass der Fernseher nicht mehr dem Wunschfernseher entspricht.
Ja, aber das machst du ja auch einfach, um weiterhin die Funktionalität des Gerätes zu...
Nee, einfach, weil ich 16 Millionen zahle dafür.
Dann ja, aber auch, machst du immer an, aus, da zeigst du, ja, guck mal, das Ding kann noch was.
Ich muss das ja vor meiner Frau auch rechtfertigen, warum ich damals die 16 Millionen für diesen Fernseher ausgegeben habe.
Ja, und wenn du den dann bei eBay Kleinanzeigen reinstellst, dann muss ja auch sagen, voll funktionstüchtig. Ja,
genau. Guck, der läuft, der ist richtig gut, der wirft noch ein gutes Bild ab, der Fernseher.
Ich habe das Gefühl, dass Kompanie ja auch so ein bisschen bei seinen Stars wieder ein bisschen mehr Feingefühl auch zeigt. Da wird auch ein bisschen rotiert manchmal. Da darf ja auch jeder mal sich zeigen, auch in wichtigen Spielen. Ich glaube, der wusste schon, dass Bochum noch was anderes ist für einen Leon Goretzka als ein Auswärtsspiel in Mainz oder sowas, sondern dass das seine Heimat ist.
Hat ja wieder ein emotionales Posting drumherum gemacht und
ja,
so.
Ja, das ist ja auch genauso dann egal gewesen, weil es stand dann, glaube ich, 3-0 oder wie stand es, als er kam. Also auf jeden Fall war das nicht mehr ein knappes Spiel.
Nach für dich eine Sekunde.
Und es ist ja,
stand 3-0.
Ja, das ist auch für momentan ja auch so, dass eben Goretzka selbst als Mittelfeldspieler Nummer 5 zum Einsatz kommt, weil halt ein Leimer hinten rechts aushelfen muss, weil da jemand fehlt und weil halt ein Pavlovic in der Mitte fehlt. Und dann mal 3-0 würde ich jetzt nicht als das große Goretzka-Comeback bezeichnen. Komm. Ja, der wird vielleicht nochmal ein Champions-League-Spiel irgendwann anfangen, wenn es halt dann nicht gegen Barca geht. Aber ich glaube schon, dass Pavlovic, Kimmich momentan die Nase vorn haben, Palinha da der erste Ersatz ist, der natürlich Ersatz ist. Und dass, wenn du vielleicht mal umstellen willst, dass du dann auch einen Palinha zusammen mit Pavlovic und Kimmich spielen lässt, wenn du dann nochmal ein kompakteres Mittelfeld haben willst. Aber Goretzka sehe ich noch nicht, dass der jetzt einen zweiten Frühling feiern wird.
Ja, gibt's sonst noch was wir zum Spiel Bochum-Bayern? Wir können vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, um auch mal zu sehen, dass natürlich so ein 0-5 auch, was das das Torverhältnis angeht, natürlich alles andere als gut ist. Bochum mit einem Pünktchen aus 8 Spielen, das ist natürlich tragisch, und auch minus 15, also 7-22 Toren, und Kiel mit 23 Treffern. Da sieht man natürlich auch, das ist mit weitem Abstand die meisten Gegentreffer sind. Das hängt natürlich immer davon ab, wer hat schon gegen die Bayern gespielt, ja, und wer nicht. Ja, also da gibt's natürlich viele Vereine, die sich eine Klatsche abholen. Aber das ist ja, das sieht alles andere als gut aus, muss man sagen. Also ein Punkt nach 8 Spielen ist, ich weiß gar nicht, ist das schon Schalke schlecht?
Nee, Schalke stand besser da.
Nee, Schalke stand besser da? Aber es ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Sie sind zumindest noch dran. Das ist ja das Einzige, wo du noch halt wirklich Hoffnung schöpfen kannst, dass du noch dran bist, dass eben ein St. Pauli die Tore nicht schießt, dass ein Kiel auch überhaupt nicht punktet, noch überhaupt nicht in der Liga angekommen ist. Das ist ja das, worauf du dich wirklich stürzen kannst. Die
nächsten Spiele: Bochum in Frankfurt, zu Hause gegen Leverkusen in Stuttgart.
Und danach wird es dann einfacher, wenn dann hoffentlich auch der neue Trainer ein bisschen Zeit hat.
Danach wird es einfacher, aber dann ist auch schon ein Viertel der Saison um und du hast vielleicht...
Aber das war das, was wir letzte Woche schon, da warst du nicht da, da haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen, genau das, dieses Restprogramm. Du hast jetzt 4 so Dinger, die für Bochum, die alle vorkommen. Also wenn du was holst, ist cool, wenn nicht, dann nicht, aber du hast jetzt im Prinzip mit Trainingsgruppe aktiv an den besten Truppen der Liga die Chance, sich auf genau das zu vorbereiten, was
okay, danach kommt und
danach passiert.
Auswärts in Augsburg, genau. Die gerade Dortmund geschlagen haben, dann gegen Bremen, die wie Tobi zusammengefasst hat, als alles andere als eine einfach zu spielende Mannschaft. Also meine Lobhudelei auf Bremen kommt später. Union, die sich in den Top 4 festgesetzt haben, und Heidenheim, die durch die Europa League marschieren oder die Conference League. Also ich will nur damit sagen, nur weil das jetzt Werder, Bremen, Union und Heidenheim ist, ist das jetzt nicht gesetzt, dass da Bochum plötzlich die Dreier einsackt. Es ist, es ist brutal schwer.
Es zeigt viel, also jeden Interimscoach ist er nur, ne? Oder? Oder bleibt, ja genau.
Ja, weiß man noch nicht so genau.
Ja, genau. Aber so wie es sich darstellt, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht es im Frühjahr nochmal einen neuen gibt und der hat dann nochmal die Chance für alles oder nichts. Mit einer einstelligen Tempo. Oh, Mainz 05 hat es auch geschafft mit 8 Punkten aus der Hinrunde.
Ja, da kommen wir dann später drauf, denn jetzt kommen wir erstmal zum Sky-Team der Woche.
Tobias Escher.
Sky-Team der Woche. Ich habe wieder was zusammengestellt für uns, wo ihr nachher wieder alle meckern könnt, was ich da eigentlich zusammengestellt habe.
Wir müssen reden.
Für Sky-Team der Woche.
Ja.
Ja. Wieso müssen wir reden?
Weil wenn
gar
nicht,
was ich zusammengestellt habe.
Ja, wenn da nicht der Stürmer steht.
Aber reg dich doch erst auf, wenn du weißt, was passiert.
Ja, wenn da nicht der Stürmer da steht.
Bist du schon wie ich?
Ja. Das liegt am Platz für Leute.
Das kann sein.
Sky-Team der Woche.
Leg los, was hast du ausgesucht? Darf ich? Wir fangen beim Torhüter an, ne?
Wir fangen beim Torhüter an.
Da ist für mich keine Diskussion. Das ist Baumann.
Was?
Ich habe das Spiel geguckt. Und ich habe gemerkt, okay, Heidenheim hat nicht so viel, aber das, was sie hatten, war brandgefährlich. Und dann hat er 2-3 Mal schon so 100 Paraden gehabt.
Ja, also ich habe Baumann. Ich habe noch kurz überlegt, Basil zu nehmen von St. Pauli. Der hat
auch sehr gut,
viele gute Paraden gehabt.
Zehnten war auch gut.
Zehnten war auch super, ja. Aber Baumann hatte ja diese 2 Wahnsinnsparaden aus wirklich kürzester Distanz, ja, wo er da auch noch dann mit einem kleinen, aber feinen Reflex da den Ball ablenkt. Das waren wirklich 200%ige Chancen. Das Ding hätte Heidenheim gewinnen können ohne Baumann. Ich gehe mal weiter vor in die Abwehrreihe.
Gerne.
Ich versuche ja mal so, euch ein paar Knochen hinzuwerfen. Da habe ich dir jetzt mal so einen Knochen hingeworfen. Etienne, Davis, finde ich, muss man nicht groß drüber reden. Hat mir gerade Bayern-Spiel, war super. Ich habe jetzt versucht, nicht 10 Bayern reinzunehmen. Das mag ich immer nicht.
Ich wollte gerade sagen, aber wieso denn dann bei einem, was hat er denn zu tun gehabt da hinten?
Nicht, nee, er hat aber nach vorne.
Nach vorne, ja,
aber Verteidiger musst du doch auf den Verteidiger musst du auf. Das ist doch auch. Hallo, ein Außen.
Ein Außenverteidiger, der nach vorne ordentlich
jetzt,
was geht.
Du regst jetzt darüber auf, dass ein Außenverteidiger gute Offensivaktion hat, oder?
Ja, weil er defensiv nichts zu tun hatte.
Ja, gut, aber er hat halt offensiv dafür gesorgt, dass Passlage in der ersten Halbzeit schon raus musste, beziehungsweise raus musste mit Gelb. Er hat ordentlich Gas gegeben.
Okay, also Davis gehe ich mit.
Orban ist der einzige Spieler, der es jetzt geschafft hat, 2-mal in dieser Saison im Sky-Team der Woche zu sein. Was interessant ist, weil wir erst.
Sky-Team der Woche.
Aber auch in unserem eigentlich. Also der kannst du jetzt gegen Orban, finde ich, schlecht argumentieren. Ja, 1-1 geschossen, hinten drin wieder die meiste Tackles des Spieltags gehabt. Der ist eine Bank einfach momentan.
Spielt eine gute Saison, hat auch ein Tor gemacht.
Ja. Ist auch ein Talent. Ich glaube, der hat eine goldene Zukunft in Leipzig. Sehe ich auch.
Tuta würde ich gerne mal wissen, wie du das begründest.
Ich wollte einen Eintracht-Spieler für dich.
Ich fand
Tuta war gut. Ja. Gutes Spiel gemacht. Defensiv ist mir positiv aufgefallen. Spielaufbau ist also so schon, finde ich, seit längerem unterschätzt. Also der hat sich da extrem weiterentwickelt.
Ich finde auch, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Ich hätte sogar, man hätte auch Robin Koch, finde ich, auch sehr gut gespielt. Generell tut er momentan eine sehr schöne Entwicklung in dieser Saison. Hätte ich ihm auch nicht unbedingt zugetraut, aber der wirkt sehr stabil und hatte dann auch sogar 2-mal die Chance, mit dem Kopf nach einer Ecke Tore zu schießen. Wirkt zurzeit, als ob er so ein bisschen den nächsten Schritt gemacht hat. Man hätte auch Schlotterbeck nennen können. Kevin Schlotterbeck hat auch in Augsburg sehr gut
gespielt. Genau, da hab ich jetzt Marius Wolf genommen. Er hat einen Assist auf dem Papier verbucht noch, okay.
Gegen seinen Ex-Club BVB.
Gegen seinen Ex-Club, aber hat sich auch wirklich wieder alles reingeworfen, hat dann defensiv extrem viel Arbeit verrichtet und ist dann nachher nach dem Spiel pfeifend in die Mixzone gekommen und hat dann Interviews gegeben, ja, worauf er sich gut drauf war.
Einen guten Tag, sagst du? Einen
guten Tag gehabt, ja.
Okay.
Okay,
Gehen wir mal ins Defensive.
4-2-3-1. Defensive.
4-2-3-1. Das hat mir am schwersten gefallen. Also, ich muss sowieso sagen, letzte Woche hatten wir es einfacher, finde ich. Da hat sich die Mannschaft so fast von alleine aufgestellt. Doppel-6 habe ich jetzt hier mal, bin ich auf Kampel Amiri gegangen. Also, Amiri hat jetzt keine Torbeteiligung gehabt, aber er hatte, ich glaube, 5 Torvorbereitungen und 6 Schüsse, also absurde Werte, war wirklich an jedem Angriff beteiligt. Natürlich auch klar durch Standards, seine Standards. Da kann er ja nichts dafür, wenn die Stürmer diese geilen Standardvorlagen nicht reinmachen, aber da war der schon ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Kampel fand ich auch dominant, hat in der zweiten Halbzeit so dann ein Spiel gefunden. Wenn ihr den anderen nennen würdet, es war jetzt nicht so der Spieltag, finde ich, der Sechser, die auffällig sind.
Mir ist nichts aufgefallen. Ich hätte 3 Vorschläge für die 3 davor.
Ja, ich werde nochmal so, ich will jetzt auch nicht jedes Mal immer Kimmich nehmen und jedes Mal Angelo Stiller nehmen. Die
ich sag dir 3 Namen.
3 Namen für davor, ja.
Also Stiller hätte man vielleicht noch.
Stiller, ja, genau. Das ist immer die Frage, das haben wir letzte Woche ja auch schon diskutiert. Nimmt man einen Spieler, der super gut ist und einfach einen normalen Tag hat? Oder nimmt man einen Spieler, wo man sagt, okay, der ist jetzt herausgestochen, weil er einen besonders guten Tag hatte, ist aber eigentlich nicht so gut. Weil ansonsten müssten wir eigentlich jede Woche Kimmich aufstellen, weil der momentan in so einer Form ist. Aber das können wir auch nicht bringen.
Götze, Musiala, Romano Schmid.
2 von 3. 2 von 3.
Stark.
Zeig mal.
Also ein bisschen, also Romano
Schmid. Kein Götze.
Ja. Romano Schmid muss sein. Musiala ist auch Spieler Man of the Match, würde ich jetzt sagen, am Spieltag, wenn wir einen küren würden im Sky-Team der Woche, wäre der der Mann des Spieltags.
Aber wieso nicht Götze? Der hat doch schon, also es war doch schon...
Ich finde, das Tor ist halt okay.
Ja, aber der Gesamtauftritt.
Fandest du? Ich fand den nicht so gut. Da können wir gleich dann drüber diskutieren mit Etienne.
Etienne, was dazu?
Ich fand...
Ah, okay, aber dann ist da vorne der Platz für Marvin Ducksch übrig geblieben. Das finde ich gut.
Romano Schmid, ja, kann man natürlich gehen. Musiala gehe ich auch mit. Wer ist das?
Leo Schienzer von Heidenheim. Hat, finde ich.
Das Spiel habe ich nicht gesehen.
Hat, finde ich, enorm. Hast du gesehen? Ich fand
den, ja, und ich finde, ja, ist mir nicht aufgefallen.
Ist dir nicht aufgefallen? Er hat auch gute Dribblings gemacht, hat immer wieder was
gemacht. Ja, aber ist alles so brotlos. Ja, aber das am Ende ist das relativ brotlos.
Ja, gut, wenn
ist ein brotloses Spiel gewesen. So. Und das ist, deswegen ist ein Torhüter, der da auffällt, vollkommen plausibel. War kein, wie keine Offensivspieler beim 0:0 zwischen Heidenheim und Offenheim. Bei aller Liebe,
Tobias. Ja, aber das ist wieder da.
Versuch
ist
jetzt nicht was hochzujazzen.
Nein, aber ich bin ja da jemand. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie Kicker oder Sportschau, die sich dann ihre Elfen da dann zusammenstellen und dann da 3 Mittelstürmer drin haben.
Ja, du machst
haben.
Hier willkürliches Tobias
Escher. Nein, ich gucke halt wirklich, dass ein Linksaußen auch auf Linksaußen gespielt hat. Deswegen Mario Götze zum Beispiel. Okay. Mario Götze hat mit Romano Schmid auf Rechtsaußen um die Position
gespielt. Aber ja, das so ist, kann man natürlich so das machen, dass das wirklich jetzt ganz ist positionsgetreu ist. Ja. Sonst hätte man auch noch einen Ritsu Doan, hätte man zum Beispiel noch.
Ja, Ritsu Doan ist auch rechts mit.
Ist auch rechts, genau, aber die können ja auch mal die Position wechseln.
So, deck mir jetzt Marvin Ducksch auf, wenn du es nicht machst, ist es ein Skandal. Es ist ein absoluter Skandal. Zweite Spiel in Folge. Der Typ spielt gerade auf einem Europapokalniveau und Tobias Escher boykottiert Marvin Ducksch. Erklär's mir.
Also vergangene Woche hätte ich es noch eher eingesehen als diese Woche. Diese Woche ist er...
Klar, Alter, die ersten 10 Schüsse davon waren 9 von Marvin Ducksch auf dem...
Allein schon die erste Chance, die er vergibt, wo er alleine auf dem Torwart zuläuft, den Ball nicht ordentlich kontrolliert und dann irgendwie so einen Heber probieren möchte.
Macht, hallo? 9 von 10 Schüsse Marvin Ducksch gegen Bayer Leverkusen. Der hat ihm einfach die Finger wund geschossen. Da macht eine Hütte. Was willst du mehr? Gib mir ein Gegenargument.
Aber Torschüsse per se, die nicht reingehen...
Hallo, wir haben einen Offensivspieler wegen tollen, tiefen Läufen auf der linken Mittelfeldposition.
Aber jetzt mal ehrlich.
Eine Mannschaft, die 0:0 spielt.
Nico, aber ganz kurz. Moment. Aber wenn der 9 Schüsse hat und einer geht rein, dann sind ja 8 nicht reingegangen.
Ja.
Aber ist das...
Aber ein linker Offensivspieler, der einfach toll hin und her läuft und das Spiel
geht 0:0 aus. Du hast mir noch keinen anderen linken Offensivspieler genannt, muss man fairerweise sagen. Und El Bilal Touré hat halt eine richtig gute, richtig, richtig tolle Woche erwischt erst mit seinem Tor gegen Juve und jetzt aber auch ich finde auch abseits des Tores, was auch so das beste Tor an diesem Spieltag war. Also war ein geile Bude, die er gemacht hat. Assist noch dazu. Und auch sonst hat er mit seinem Tempo Kiel so vor massive Probleme gestellt. Ich finde, der hat ein bisschen gebraucht, aber der kommt jetzt so richtig in Fahrt langsam. Fand er ihn dann auch vor dem Kollegen von Augsburg so ein bisschen noch einsortiert.
Ja, das ist auch in Ordnung. Aber
also in der Kicker-Elf ist Ducksch auch nicht drin.
Ja, auch ein Skandal.
Openda und Touré. Ja.
Openda hätte ich noch.
Auch ein Skandal.
Openda ist auch noch gut.
Aber ich finde tatsächlich, Claude Maurice muss da in die Startelf eigentlich rein. Er hat 2 Tore geschossen.
Ja, habe ich lange mit mir selbst gerungen.
Aber ehrlich gesagt, ein bisschen...
Auf welcher Position
wäre gewesen? Ja,
er ist ein Stürmer.
Oder Offensive.
Hättest du nicht auf die 10 Musiala setzen
können? Musiala und dann? Musiala ist schon ein Spieler.
Nee, Claude Maurice hättest du aber statt dem Heidenheimer zum Beispiel auch hinstellen können.
Hat der links gespielt, ist die Frage.
Na, dann nicht.
Ja, aber also ich meine, Claude Maurice hat 2 Tore geschossen.
Seine Regeln, er hat nicht links gespielt.
Weiß nicht, was Claude Maurice noch machen muss. um bei Tobi Escher ein bisschen Anerkennung zu bekommen.
Ja, aber das hat jetzt dieses Format, ne? Also hier, man merkt ja, es gibt einfach manche Spieler, die hat dann auch. Ja, das ist ja keine objektive Sache hier. Das ist eine rein subjektive Tobias Escher-Show. Hey. Und da hat auf jeden Fall ein paar Leute
richtig... Feedback reingeben.
Hab ich und es wird ignoriert.
Du hast einfach nur Duxch geschrieben.
Ich habe Duxch und Schmied geschrieben.
Ja, Schmied ist ja drin.
Ja, aber man würde dir das auch häufiger glauben, wenn man nicht das Gefühl hat, dass du nur Bremer nominierst.
Ja. Das sagt mir der Frankfurter.
It takes a wolf to catch a wolf. Ja. So, übrigens, das Sky-Team der Woche wird präsentiert von Sky. Holt euch das Jahresabo Sky Bundesliga für 30 Euro monatlich inklusive Gutschein für ein Trikot eures Lieblingsvereins. Falls ihr noch nie was von Sky gehört habt, da könnt ihr jede Bundesliga-Samstagsspiele verfolgen, sowie alle Partien der zweiten Liga, und im Paket einbegriffen ist auch noch die legendäre Sky-Konferenz. Legendär unter dem Link rbtv.to/sky-trikot findet ihr alle Infos. Geht da mal drauf. Ihr könnt nämlich auch noch einen 100-Euro-Trikot-Gutschein bekommen. Wie das alles funktioniert, seht ihr hier unten im Link. Vielen Dank an Sky für den Support. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Mit dem nächsten Spitzenspiel. Leipzig dreht eine fast schon verloren geglaubte Partie in Freiburg. Das sah wirklich am Anfang überhaupt nicht so aus, als ob Leipzig hier was holt. Die sichtlich müde wirkten gegen vitale Freiburger nach der Niederlage gegen den Liverpool FC. Dachte man zunächst, das könnte hier tatsächlich was werden. Freiburg geht in Führung nach 15 Minuten durch den eben schon angesprochenen Ritsu Doan per Kopf. Aber dann kurz nach der Pause der Ausgleich durch Orban, der es ja auch in die Sky-Elf geschafft hat von Tobias. Und dann Gerd Rüder, ich weiß nicht, man spricht es, glaube ich, anders aus, Gerd Rüder oder so, den ich ja sehr, sehr gut finde. Also ich wollte den eigentlich bei Kickbase haben, aber es hat finanziell nicht hingehauen. Ich musste mich entscheiden, habe mich dann für Terrier entschieden. Aber den habe ich lange auf meinem Scouting-Zettel gehabt. Dem der Ball vor die Füße fällt ein bisschen glücklich, aber der dann das Tor auch super macht, 2-1, dann musste Freiburg aufmachen und Openda macht Openda-Dinge mit einer schönen Vorbereitung und einer Ballsicherung von André Silva. Auf den komme ich später noch zu sprechen, denn meiner Meinung nach ist das der Spieler, der Werder Bremen fehlt.
Nicht in unserer Preiskategorie.
Doch, den leiht ihr aus für die Rückrunde. Weil was Bremen fehlt, ist noch ein Stürmer, ein versatiler Stürmer an der Seite von Marvin Duxch, der nur eine Sache kann, aufs Tor bolzen, wie wir eben gehört haben. Dem fehlt noch ein feiner Fuß, der ihn in Szene setzen kann. André Silva sitzt in Leipzig nur auf der Bank. Ich weiß nicht, wie der Manager bei Bremen heißt.
Das ist ja allein schon ein Skandal.
André Silva.
Du bist so nicht berannter.
André Silva holen im Winter. Ich sag euch, das ist der Spieler, den ihr braucht.
Schreib Clemens kurz.
Ja, schreib ihm das. Es ist Clemens Fritz, ne? Weiß ich doch, kenne ich doch. So, Entschuldigung, was?
War ein gutes Spiel von Freiburg in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, muss man ganz klar sagen, ging an den SC Freiburg, die ja nicht nur das Tor gemacht haben über einen ganz klassischen Freiburg-Spielzug. Sie kommen über die linke Seite, Günther und Grifo machen ein Ding miteinander, es fliegt die Flanke auf den zweiten Pfosten, Doan macht das Ding dann rein. Haben aber auch sonst ein sehr gutes geschafft, diese doch wie immer kompakte Abwehr von RB Leipzig zu beschäftigen, immer wieder es auch zu schaffen, eben über die linken Seite da Raumgewinne zu erzielen. Und das war eigentlich, dann lief alles nach Plan. Das einzige Problem war, dass es zu dem Zeitpunkt halt nur in Anführungszeichen 1-0 stand. Und dann nach der Pause schlug das Imperium zurück mit einem Tor von Orban. Der finde ich momentan einfach, der Unterschiedsspieler ist auch bei Leipzig. Mhm. Merkst du total von der Ausstrahlung, die er macht, das ist jetzt nicht das kreativste im Passspiel, gar nichts, aber er räumt halt ab, er sorgt dafür, dass alles geordnet ist, er schiebt immer seine Spieler an, sagt immer, was sie tun sollen und ist dann eben jetzt bei Standards auch vorne immer zur Stelle. Und dann ist es so ein bisschen gekippt und dann war auch die Balance bei Freiburg nicht ganz immer da. Sie haben ein bisschen den Leipzigern Räume gelassen, was sie vorher gar nicht gemacht haben. Und Leipzig hat das dann clever gemacht, muss man sagen. Aber war jetzt nicht so, dass Leipzig da dann, finde ich, eine große Systemumstellung oder eine riesige Verbesserung nach der Pause gezeigt hat. Sie haben es dann einfach nur in einem engeren Spiel für sich entschieden, auch in gewisser Weise mit Effizienz. Sie waren noch ein sehr effizientes Team in diesem Nachmittag.
Kevin Kampl zurück auf der Doppelsechs, hat Vermeeren wieder auf die Bank gedrückt mit Aidara. Und dann war ja die große Frage, wie wird man Xavi Simons, der sich ja sehr schwer verletzt hat, ich glaube, Wadenbeinbruch, fällt die gesamte Hinrunde jetzt aus. Und da hat sich jetzt ein Baumgartner mal so ein bisschen in Position gebracht, finde ich. Christoph Baumgartner, der noch nicht so richtig in Leipzig gezündet hat, von dem hat man sich sicherlich auch ein bisschen mehr versprochen. Ist das jemand jetzt so Nusa Baumgartner im offensiven Mittelfeld, was wir jetzt häufiger sehen werden?
Er muss ja auch, sie haben jetzt nicht so unendlich viele Alternativen, klar haben da noch ein paar Spieler dabei, aber ein Baumgartner ist natürlich auch einer, der den Ball mal schleppen kann, das was ein Simons ja auch macht, so über mehrere Stationen ist jetzt keiner, der drei Leute vernascht oder irgendwie jeden Fernschuss in den Winkel ballert. Ich fand, der war gut, also er hat ein gutes Spiel gemacht, auch gegen den Ball viel gearbeitet, das hat dann geholfen wieder bei der Kompaktheit, mit dem Ball dann teilweise sehr weit zurückgefallen, hat dann immer versucht, was zu kreieren, aber da war dann wieder keine Artspielstation vorne, noch so viel, ein bisschen Licht und Schatten. Aber der kann natürlich jetzt mit der Verletzung von Xavi Simons auch zeigen, dass er da ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ich habe ja am Anfang der Saison Leipzig kritisiert, so ein bisschen auch, stehe ich auch noch nach dazu, aber die sind richtig da und die sind vor allen Dingen defensiv auch so unfassbar schwer zu knacken. Also 3 Gegentore aus 8 Spielen ist schon ein wahnsinniger Wert.
Und ja. Ich habe das auch noch im Ohr von dir von Saisonbeginn und finde auch, dass das alles nicht hübsch ist, was die da machen. Dass das viel über individuelle Stärke am Ende davon lebt, so und einer gewissen Wucht, die so im Spiel entstehen. Und trotzdem passiert halt genau das, dass wenn du dir diese Konstellation jetzt schon anguckst, die wahrscheinlich wirklich ein ernstzunehmender Gegner für das ist, was Bayern München da gerade Richtung Titeljagd losläuft. So, ich sehe keinen anderen, der wirklich in der Lage ist, weil wir reden von, das ist noch nicht so optimal und sie stehen da, wo sie stehen, der wirklich in der Lage ist, Bayern hinterherzulaufen. Und das machen die gerade mit einer relativen Konstanz. Plus, dass dann wieder so Leute wie Orban, von der ja auch gefühlt schon ein, zwei Mal eigentlich fast raus war aus der ganzen Veranstaltung, auf einmal wieder Redelsführer wird in dieser Truppe. Es ist interessant zu sehen, was da gerade passiert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Gulaschi hat sich verletzt, musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Und ich fand ja eigentlich, Atubolu hat eigentlich erst richtig geil gehalten und dann leider teilweise richtig schlecht ausgesehen. Bei dem ist auch noch so ein bisschen Licht und Schatten. Aber was mich dann noch aufmerksam hat werden lassen, war die Auseinandersetzung zwischen Julian Schuster und Marco Rose, ich weiß gar nicht genau, was da war, aber da gab es wohl heftige Wortgefechte, die noch bis in den Gang in die Kabine zwischen den beiden Trainern, die da richtig auseinandergehalten werden mussten.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ging. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen war. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Julian Schuster nach der Partie richtig gefrustet war, weil er wahrscheinlich auch gesehen hat, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Aber so richtig nachvollziehen konnte ich nicht, was da passiert ist. Hat das einer?
Ich habe auch vergessen zu recherchieren, weil es war schon die Leipziger Bank, also es war schon Rose, der schon relativ aktiv und dann von eigenen Spielern noch zurückgehalten werden sollte, sonst hätte es wahrscheinlich noch eine Schlägerei gegeben. Aber ich müsste jetzt selber noch gucken. Ich habe vergessen zu recherchieren.
Das war, glaube ich, ein Foul an Kampl, wo es dann so die Gemüter hochgehitzt sind. Es war auch ein hitziges Spiel dann in der zweiten Halbzeit. Durch den ganzen Verlauf und auch wie Leipzig das dann gedreht hat. Mit viel so auch ein körperliches Spiel gewesen. Dann am Ende sind ein bisschen die Gemüter erhitzt gewesen.
Hm. Ja.
Gut,
Nächstes Spiel?
Nächstes Spiel.
Dann ein Alarm.
Alarma. Was denn?
Es gibt eine brandheiße Nachricht, die wichtig ist für die Sendung, ist, die ihr morgen erst seht. Ten Hag ist von Manchester United.
Ausgeschlossen. Jetzt haben wir gerade die Folge aufgenommen und noch drüber geredet.
Der Bundesliga-International-Fluch hat wieder zugeschlagen.
Guck die Folge trotzdem. Sie ist immer noch fast top aktuell.
Ruud van Nistelrooy übernimmt. Wollte ich nur ganz kurz erzählen.
Okay. Hier die top aktuellen Informationen. Wir machen weiter mit Spitzenspiel, so steht es hier. Das sind nicht meine Worte, Tobis Worte. Spitzenspiel 2. Frankfurt und Union trennen sich unentschieden. In einem ja durchaus unterhaltsamen Spiel, was man gar nicht so vorher erwartet hätte vielleicht, weil das auf dem Papier sich eher vielleicht erstmal nicht so liest. Und obwohl es auch jetzt nicht reich an Torszenen war, war es trotzdem irgendwie ein ganz schön umfochtenes Spiel, bei dem beide Mannschaften, glaube ich, genau wussten, was sie vom Gegner zu erwarten haben und gut eingestellt waren. Ich fand, die ersten 30 Minuten hat die Eintracht dominiert. Da ist dann auch folgerichtig das Tor gefallen. Das ein bisschen glücklich, muss man sagen, ein bisschen Ping-Pong im Strafraum fällt Mario Götze dann der Ball vor die Füße. Und er kann in seiner 300. Bundesliga-Partie einschieben. Dann aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen hat die Eintracht irgendwann aufgehört mit dem, was bislang gut funktioniert hat, und hat Union immer mehr ins Spiel kommen lassen, was auch durch so ein bisschen Hektik im Mittelfeld, so habe ich das wahrgenommen, irgendwie wurden da die Bälle sehr schnell wieder hergeschenkt und es war irgendwie so eine gewisse, ja, Unkonzentriertheit, hatte ich so das Gefühl bei dem einen oder anderen Spieler. Und damit wurde Union immer stärker, hat dann eine richtig starke Drangphase gehabt vor der Halbzeit, aber Gott sei Dank nichts draus gemacht. Dann ging es in die zweite Halbzeit und ehrlich gesagt war ich da so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte diverse Wechselkandidaten gehabt auf Frankfurter Seite, aber erstmal unverändert weitergegangen. Und ja, es war ehrlich gesagt genauso wie die erste Halbzeit aufgehört hat, ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Union war die stärkere Mannschaft, hat ordentlich Druck gemacht. Man konnte eigentlich die Uhr nachstellen, wann es dann irgendwann klingelt. Und in der 66. Spielminute nach einer schönen Vorbereitung von Sko hat dann Hollerbach den Ball reingeschossen, 1-1. Es gab dann noch diverse Szenen, wo der VAR mal wieder eine Rolle gespielt hat. Bei einer Szene konnte er keine Rolle spielen. Das war die gelb-rote Karte an Arthur Theat. Ich habe mir die Szene sehr, sehr oft angeguckt. Er war schon gelb vorbelastet. Wurde meiner Meinung nach in dieser Szene selber gefoult. Hätte eigentlich da abgepfiffen werden müssen für Arthur Theat. Wurde aber nicht, wurde laufen gelassen. Und dann hat im Fall dieser dieses Zweikampfes, wenn man es so nennen will, hat Arthur Theat dann selber gefoult. Auch gelbwürdig das Bein rausgestellt, das muss man sagen. Also wenn man das erste Foul nicht gibt, dann ist die gelb-rote Karte gerechtfertigt. Da aber das Foul des Gegenspielers davor stattgefunden hat, hätte man das schon ahnden müssen, dann wäre diese gelb-rote Karte nicht entstanden. Ich habe gelesen, die Eintracht hat Berufung,
Einspruch eingelegt.
Gegen diese gelb-rote Karte. Ich weiß, ist das vergleichbar mit dieser Maxi Arnold-Szene, dass man da hofft?
Maxi Arnold noch gleich.
Da war ja auch so, dass Maxi Arnold eigentlich gefoult hat, aber das Foul gegen ihn, wer war das nochmal, welcher Spieler? Ich glaube, es war das ein Stuttgarter, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Hat gelb-rot gekriegt und dann wurde im Nachhinein aus dieser gelb-roten, glaube ich, wieder gelb gemacht oder so. Ich krieg's nicht mehr so ganz.
Es kann auf jeden Fall sein, du kannst schon Glück haben. Also normalerweise ist der DFB da schon hinterher, dass sie ihre Schiedsrichter ein Recht geben. Aber wenn du natürlich dann nachweisen kannst, dass da eine Fehlentscheidung vorlag und dass es eigentlich kein gelb-rot hätte sein dürfen, dann hast
was du ja auch
Glück.
Auch ein bisschen absurd ist, dass der VAR in so einer Situation nicht eingreifen kann, aber nach dem Spiel kann ein Gremium eingreifen und diese Entscheidung korrigieren. Also das ist ja auch so ein bisschen komisch. Wir hatten, aber ich will mal weiter noch machen. Wir hatten, weil es wäre schon hart, weil Christensen hat sich verletzt. Wenn dann Arthur Theat jetzt auch gesperrt wird für ein Spiel, dann das ist natürlich schon blöd für die Eintracht. Und dann hast du am Ende nochmal richtig Glück gehabt aus Eintracht-Sicht, denn kurz vor Ende der Partie in der 91. oder in der 90. plus 1 Spielminute schießt Skarke ein Tor und ich war den Tränen nahe zu Hause, wirklich. Und dann heißt es aber wieder VAR und dann wurde auf Abseits entschieden und es war
glasklar.
Es war so ein Abseits, wie wir es in dieser Saison schon häufiger gesehen haben, Nasenspitzenabseits, wo wir hier schon tausendmal drüber diskutiert haben. Man kann natürlich einerseits sagen, ist das noch im Sinne der Abseitsregel? Auf der anderen Seite, wie sagst du immer, es gibt nicht nur ein bisschen Abseits, es gibt entweder Abseits oder nicht Abseits. Trotzdem in dem Moment Pech für Union und Glück für die Eintracht, dass es dann wirklich kurz vor Schluss nicht noch die Niederlage gab. Ich finde, insgesamt unterm Strich kann man aber sagen, ich glaube, die Eintracht hatte einen XG-Wert von 2,6 und Union von 1, irgendwas oder so. Also geht dieses Unentschieden schon in Ordnung? So viel aus meiner Sicht zu diesem Spiel. Wollt ihr da auch noch was sagen?
Ja, ich fand, Frankfurt hatte eigentlich eine gute Anfangsphase gehabt und ist ja dann auch in Führung gegangen, wenn auch etwas glücklich, das Tor sicherlich. So ein Ping-Pong-Ding. Aber ich fand, sie haben sie dann, du hast ja auch gerade schon gesagt, so ein bisschen vom Haken gelassen. Und dann fand ich auch so zwischen 30. und 60. Union überlegen. Die haben ja auch dann immer wieder gut hinten rausgespielt, immer wieder ins Tempo auch reingekommen, ihre Stürmer. Rothe hatte, glaube ich, alleine schon 3 große Möglichkeiten, das Ding zu machen, weil er dann immer wieder in den Strafraum reingegangen ist. Kudos für ihn, dass er diese Laufwege macht als Linksverteidiger. Und trotzdem wäre da für aus Union-Sicht ein Tor hätte da drin sein müssen. Da war dann Frankfurt nicht ganz gut abgestimmt mit ihrer Mischung aus 4er, 5er Kette. Dann am Ende wieder diese rote Karte hat, finde ich gar nicht unbedingt.
Danach war die Eintracht besser sogar,
ja, fand ich. Ja, das fand ich dann, hat gar nicht Union viel gebracht, weil sie dann natürlich 70% Ballbesitz hatten, aber nicht viel anfangen konnten. Aber es ist, du hast schon gemerkt, warum diese beiden Teams da vorne stehen, dass das kein Spektakel ist, sondern die eine Mannschaft hat halt 5 Gegentore, die andere Mannschaft hat 12, okay, aber 3 davon gegen Bayern. Also das sind schon 2 Teams, die gut verteidigen können im Zweifelsfall.
Ja, ich fand halt bei der Eintracht, die haben ja unter der Woche gegen Pilsen, was nee, gegen?
Nee.
Ja, gegen Riga, nicht gegen Pilsen gespielt. Und das war eine furchtbare Partie, wo, mit Ansage natürlich, wo aber natürlich Riga auch 2 Busse geparkt hat und wie fast alle Mannschaften sich dann da schwer tun. Aber man merkt so ein bisschen, ich meine, man kann es positiv bewerten, man kann sagen, okay, sie haben gewonnen gegen Riga und sie haben jetzt einen Auswärtspunkt mit 10 Mann gegen Union geholt, also 2-mal schlecht gespielt, 4 Punkte oder ein Sieg, ein Unentschieden. Das kann man positiv bewerten. Man kann aber auch feststellen, dass zurzeit bei der Eintracht, finde ich, ein paar Spieler deutlich außer Form sind. Und da die viel angesprochene Kaderbreite noch nicht so ganz zum Einsatz kommt, wie ich mir das persönlich vorstelle. Aber du hast mit Chaibi hast du jemanden, der komplett außer Form ist. Ein Knauf, finde ich, hat ein katastrophales Spiel gemacht. Ein Ekitike tut mir dann auch manchmal so ein bisschen leid, der hat natürlich nichts gerissen, aber auch wenig Chancen dazu gehabt. Marmoush versucht es dann immer so ein bisschen auf Krampf, will unbedingt abschließen. Skiri haben wir auch schon hier oft drüber geredet, keine gute Saison. Also da muss man mal gucken, ob die da aus diesem Formtief rauskommen. Momentan ist da nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn die Ergebnisse momentan stimmen.
Ist natürlich auch dadurch, dass du hast ja richtig schon erwähnt, ich fand auch ein Götze hat jetzt ein gutes, aber kein überragendes Spiel gemacht, ist häufig nach rechts gefallen und dann mussten sie wieder so viel außen rumspielen, das hat dann wieder nicht so gut geklappt, fand ich. Aber ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe gegen Union, weil Wir haben ja vorhin über so ein bisschen über welche Abwehrreihe ist denn noch besser als BVB und dann guckst du da einfach rein, Late, Vogt, der jetzt seinen dritten Frühling hat, hätten wir auch vielleicht sogar eine 11. Woche wählen können.
Ja, starkes Spiel.
Auf jeden Fall. Döki und dann auf den Außenverteidiger Rote Trimmel, die halt auch nach vorne was bringen, ordentlich Dampf immer wieder machen. Rote Trimmel mit seinem Pfosten war es ja, glaube ich, Schuss. Also das ist schon eine gute Abwehr. Und du hast auch gemerkt, wie dann halt ein Ekitike und Marmoush sich auch so ein bisschen so körperlich nicht ganz so durchsetzen konnten, wie sie das schon mal konnten.
Die sind unangenehm, die sind dauernd am Haken, ein bisschen am Ziehen, da ist immer ein Fuß irgendwie so da. Also es ist kein Spiel für so, sag ich mal, Edeldribbler wie ein Ekitike, der da gerne irgendwie den feinen Fuß rausfällt. Das ist unangenehm, Union. Ich habe gesagt, das ist so gegen Union-Spiel, ist so ein bisschen wie so ein Zahnarztbesuch, fühlt sich das an. Also auf jeden Fall unangenehm. Trotzdem können beide mit diesem Punkt leben, weil Union, muss man sagen, Tabellenplatz 4. hätte jetzt vor dieser Saison wahrscheinlich auch kaum einer. Man sieht aber auch im Vergleich zu allen anderen, vielleicht können wir die Tabelle nochmal kurz einblenden, da sieht man am Torverhältnis von Union, das ist alles schon sehr minimalistisch da oben mit 9 Toren geschossen und 5 gefangen. Also
Holstein Kiel hat nicht so viel mit mehr Toren erreicht.
Ja, aber das liest sich jetzt trotzdem nicht wie, oh mein Gott, da freue ich mich schon auf das nächste Union-Spiel, finde ich persönlich. Aber der Erfolg gibt ihnen recht, sie holen ihre Punkte.
Und was ich halt faszinierend finde, wenn du da jetzt anfängst, so fast so ein bisschen eine Lobeshymne auf diese Union-Abwehr zu trällern, ne, dann ist das halt genau wieder so eine Union-Abwehr, wie sie in der Vergangenheit immer war, mit Namen, die eigentlich namenlosen Namen, die dafür sorgen, dass die wahrscheinlich mit der besten Verteidigung oder eine Top-3-Verteidigung durch die Liga gehen werden.
Mir persönlich macht es ein bisschen mehr Spaß als diesen Terrorfußball, wie das ja schon in den sozialen Netzwerken heißt, den sie unter Urs Fischer gespielt haben. Weil da ging es ja wirklich teilweise nur darum, defensiv sicher zu stehen und dann den Ball lang zu bolzen. Da finde ich schon, haben sie ein bisschen mehr Tempo. Ich mag, wie Hollerbach spielt da sehr unbekümmert. Der hat sich jetzt aber auch ziemlich häufig verdribbelt am Wochenende. Vertessen, Rote, das ist schon eine Mannschaft, die ein bisschen mehr Spaß macht als das, was Union in der Vergangenheit hatte. Aber klar, der Selling Point, dass der unique Selling Point, den sie haben, ist die Defensive. Und wenn du guckst, 5 Gegentore, das kann eben nur RB Leipzig überbieten. Ja. Das ist dann der Unterschied zu Mannschaften, die hinter ihnen stehen.
Aber Leipzig mit nur 3 Gegentoren in 8 Spielen, das ist natürlich auch sensationell.
Und wir haben einen.
Und 2 davon gegen Leverkusen.
Und wir haben einen Tobias Escher, der darüber meckert, dass das alles nicht so gut aussieht, was die da machen. Das ist, und sind jetzt schon auf den Zweikampf eingestellt die nächsten Wochen. Also spannend.
Ja, dann gehen wir weiter. Und
kann ich mal dir eine Frage stellen?
Ja.
Nico, wo warst du denn Wochenende wieder? Du hast doch wieder irgendwie bestimmt irgendjemanden besucht, oder?
Ich war im Stadion beim großen FC St. Pauli und habe dieses wunderbare Spiel gegen den VfL Wolfsburg
gemacht. Oh, da leckt man sich ja die Finger nach. St. Pauli zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Na, hat Spaß gemacht?
Ja, mir hat Spaß gemacht.
Ja, weil du da 1000 Leute kennst, mit denen du da ein Bierchen trinkst.
Es war ein Erlebnis. Es war wie immer einfach ein schlichtweg ein gutes Stadionerlebnis. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und das Spiel?
Kann ich was zu sagen, wenn ihr wollt?
Ja, los. Gerne.
Sag gerne was dazu schon mal.
Okay. Sagen wir mal so. Ich habe das Gefühl, nachdem ich in den ersten Wochen mir St. Pauli angeguckt hatte und ein bisschen Sorge um die hatte und sie dann jetzt mit ein paar wechselnden Leistungen so langsam sich einpendeln, da wo sie hingehören ja offensichtlich. Mein Saisonziel für die ist ja ein Platz darüber noch. Ist das schon aber auch das Kellerduell, das es wahrscheinlich gebraucht hat. Die einen, die so langsam verstehen, wie sie gegen die starken, stärkeren Mannschaften spielen und die anderen, die halt immer noch nicht so, wo ein bisschen Getriebe, Sand im Getriebe steckt. Und ich finde, St. Pauli hat das gleiche Problem wie immer. Du sagst, Bremen braucht einen Stürmer, St. Pauli braucht auf jeden Fall einen Stürmer. So. Die brauchen irgendjemanden, der Bundesliga hat. Und ich mag Jojo Ergestein, liebe Grüße, aber das ist halt, das reicht nicht. Das merkst du jede Woche aufs Neue. So. Drumherum alles gut. So teilweise, glaube ich, auch mehr Ballbesitz gehabt. So, die haben Fußball gespielt, die haben das ganz gut gemacht. Wolfsburg halt brandgefährlich in der Umkehrbewegung immer wieder so. Und dabei merkst du auch, dass sie das mehr im Griff haben, als sie das noch vielleicht vor ein paar, vor allem in den ersten Wochen hatten. So, das kriegen sie mittlerweile alles ganz gut abgefedert. Deswegen fühlt es sich hinten raus. Du kriegst auch, muss man aus St. Pauli-Blickwinkel sagen, so ein Wolfsburg nicht 90 Minuten abgestellt. Das ist auch vollkommen klar. Aber das, was an Wellen und an Kontern gekommen ist, haben sie ganz gut im Griff gehabt. Nur, sie machen halt vorne nicht die Tore, wo sie sie machen müssen.
Die sind halt in den ersten beiden Dritteln wirklich Bundesliga-reif, muss man sagen. Ja. Also sie verteidigen gut. Sie haben auch hinten 3 Kanten, die auch mit einem Amura umgehen können, die auch einen Wind wegblocken können im Zweifelsfall. Stehen dann natürlich tiefer als manch andere Mannschaft, weil sie nicht das Tempo haben. Das ist dann bei Zeiten 5-4-1 im eigenen Strafraum ist dann nicht neutraler nicht das spannendste Spiel, was dann entsteht, wenn dann auch noch ein Wolfsburg nichts außer Bolzen macht. Ja. Aber es ist grundsolide. Und auch im Aufbau spielen sie ja flach hinten raus. Die bolzen ja selber nicht, weil sie wissen, wir haben vorne keine Kante. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Smith ins Mittelfeld bekommen, dass wir von da an unsere Kombination starten können. Und das machen sie alles fein. Aber dann hast du so Szenen wie dieser lange Ball, der dann irgendwie durchrutscht. Und Eggestein ist vorne alleine durch, hat 5 Meter Vorsprung.
Und verliert
das Laufduell gegen wen war es dann? Kouliarakis?
Weiß ich nicht, er war zu weit weg, aber wo er abgedrängt wird und am Ende, glaube ich, sogar Abschluss weitergeht.
Aber er war halt durch, er war frei durch, alleine stehen auf dem Torwart. Oder die Szene in der zweiten Halbzeit dann, wo sie dann rechts eine supergeile Kombination spielen. Gilavogie im Strafraum frei. Ein Reus hätte das Ding schon im ersten Kontakt gemacht. Okay, kann auch nicht jeder Spieler, aber er nimmt dann auch einen zweiten Kontakt. Der Kontakt ist Mist, dann muss er noch einen dritten Kontakt nehmen. Der ist eigentlich frei im Strafraum, kann einen freien Schuss setzen, aber er braucht dann 3 Kontakte und dann ist natürlich auch wieder der Verteidiger da, der das Ding dann weggrätscht. Ja. Wo du denkst, das sind dann so Szenen, die tauchen dann nachher auch nicht unbedingt in so einer Expected-Goal-Statistik auf, aber wo du beim Gucken einfach denkst, bei jeder anderen Bundesliga-Mannschaft sind das mindestens 50%ige Torchancen, aber bei FC St. Pauli nicht, weil da eben vorne niemand da ist, der daraus eine Torchance macht.
Wenn du dir auch anguckst, was sie eben gerade haben, Gervogi, da finde ich, da gibt es so immer mehr so Situationen, in denen du merkst, was die auf den Tapes von dem gesehen haben und was er machen soll. Und das wird bestimmt auch noch funktionieren so ein bisschen. Es dauert halt ein bisschen zu lang. Und so ein Zartverlust ist natürlich schon immens, weil der hat schon in den Wochen davor immer den Unterschied gemacht, weil der nochmal, warum auch immer, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein den Gegner bespielt hat.
Das ist der einzig Kreative.
Ja, vielleicht ist es auch das. Was halt auffällig war auf Wolfsburger Seite, und das ist dann auch eine Sache, und deswegen empfehle ich jedem, auch wenn du immer nicht so der Freund davon bist, aber geht ins Stadion, weil ich liebe diese Kleinigkeiten, die du drumherum beobachten kannst. Ne? Und es gab bei den Wolfsburger Konterläufen zweimal, die sie auch nicht gut ausspielen, auch Situationen, wo ich glaube, es war Amura mit Thiago Tomás, die sich richtig in der Wolle hatten. Also nicht so von wegen, der eine macht die Armbewegung, spiel doch, und der andere ignoriert das oder macht die Hand. Der eine macht so, der andere macht so, dann macht er so, und dann macht er so. Und das war so immer so 10 Sekunden lang, bepöbeln die sich da auf 30 Meter Entfernung im Sturm. Kann nichts bedeuten, kann egal sein. Aber es ist vielleicht auch eines der Indizien, warum diese Truppe halt mit 8 Punkten in Reichweite für St. Pauli steht.
Ja, das ist dann wieder das Ding, das ist Wolfsburg. Und wenn es nicht Wolfsburg wäre, würden wir als allererstes Thema darüber reden, wie verdammt schlecht die eigentlich im Aufbauspiel sind. So, du guckst halt dir Dortmund an und du weißt, okay, Dortmund hat natürlich andere Ansprüche, aber die haben ja wenigstens noch so eine gewisse Idee. Aber dann Wolfsburg auf St. Pauli und dann wirklich bei der kleinsten Pressing-Andeutung von St. Pauli wird der Ball lang gebolzt. Und dann versuchen sie halt irgendwie Amura ins Tempo zu bekommen. Aber natürlich, St. Pauli, die haben halt die Körperlichkeit, dass die da auch mal so eine Amura da wegblocken können. Und das ist dann die einzige Idee, die sie haben. Also überhaupt nichts durch Mittelfeld, überhaupt nichts irgendwie spielerisch machen wollen, sondern einfach nur irgendwie mit langen Bällen irgendwie die Stürmer ins Tempo zu bekommen. Und wenn das nicht geht, dann schaffen sie nicht mehr auf St. Pauli Chancen zu erspielen. Und St. Pauli war das spielerisch, fußballerisch bessere Team. Der Aufsteiger, der halt hinten mit Vasil im Tor aufbauen muss.
Ja, ich werde aus Wolfsburg auch nicht so richtig schlau, wenn man sich da einfach mal anguckt, was die da immer in diesen Kader reinpumpen an Kohle und irgendwie immer so im unteren Drittel der Tabelle rumdümpeln, auch mit keinem ansehnlichen Fußball irgendwie. Also wenn du schon Werk, also Nils sagt das ja auch mal, wenn du schon Werksverein bist, dann zeig wenigstens was, ja. Aber keine Ahnung, finde ich.
Das ist die gleiche Platte, die wir jede Woche haben, ja, bis sie irgendwann wieder mal auf dem einstelligen Tabellenplatz stehen. Also die müssen ja, aber das ist vielleicht auch fast, ne, das soll jetzt nicht wie Mittler klingen, aber Wolfsburg muss mit dem, was sie da haben, ja schon dastehen, wo jetzt gerade so Frankfurt oder Dortmund stehen, damit man ein bisschen Euphorie dafür entwickeln kann, wie das passiert. Alles andere ist halt so weit hinter den Erwartungen zurück. Und das, was jetzt gerade passiert, ist fast schon, dass du, bin ich auch dabei, eher sauer wirst, weil das hat nichts mit dem zu tun, was auch die Talente, die da rumlaufen, eigentlich spielen können.
Ja, oder für irgendwas mal stehen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten mit Misimovic und
Ich glaube, wir waren alle zusammen Jako Grafić-Fans.
Jako Grafić und so weiter. Ne? Aber
ja, du vielleicht nicht.
Naja, wofür steht Wolfsburg zurzeit? Also was für ein Fußball? Ich kann das nicht sagen.
Ralf Hasenhüttl Fußball.
Ja, aber den konntest du auch mal schon mal besser benennen, finde ich, als jetzt unter Wolfsburg. Also bei Wolfsburg habe ich immer das Gefühl, keiner der handelnden Personen möchte da sein, wo sie gerade sind. So, du hoffst immer, also ich habe immer so das Gefühl, das ist wie so ein Kidnapper. Wolfsburg ist wie so ein, dass die Spieler hoffen, dass der Anruf kommt und sie endlich befreit werden, dass sie zu einem Verein gehen können, wo sie wieder Spaß empfinden.
Ich könnte jetzt noch fast dazu aufmachen, ein Thema, das ein Kollege von uns als Format gemacht hat. Darf ich das oder wollt ihr nicht, wenn ich andere Formate hier erwähne?
Das macht doch, machen wir immer.
Okay, weil ich nämlich sagen muss, das, was Manu Thiele dazu... zu Kevin Behrens gemacht hat und der Positionierung vom VfL Wolfsburg zu den Themen rund um Kevin Behrens, das ist auch schon etwas, was... Also ohne mich da jetzt groß in die Wertung mit einnehmen zu wollen, guckt euch das an, was Manu Thiele da gemacht hat. Aber wenn du das mit dazu...
Was hat er denn gemacht?
Der hat im Prinzip, es geht ja um Kevin Behrens und diese homophobischen Äußerungen mit, ne, diese Zitat, schwule Scheiße, und das schreibe ich nicht. Und dann die fehlende, wirklich intensive Aufarbeitung dessen, was daraus passiert ist. Man hat zwar, ne, Strafe und sowas alles gemacht, aber nicht konsequent den Werten, die man auf anderer Seite proklamiert, ist man gefolgt. Sagt Manu Thiele, hat dafür 20 Minuten Format gemacht. Finde ich ganz interessant, kann man sich angucken. Der Punkt, der da drin für mich aber steckt, ist auch, dass hier, genau wie an ganz vielen Stellen, Dinge offensichtlich halbgar gemacht werden und nicht konsequent genug. So. Denn das stiftet ja Identität. Und wenn du dir auf der anderen Seite das kleine St. Pauli anguckst, das gegen Wolfsburg da unterwegs ist, das komplette Stadion hat sich halt eine Halbzeit lang mit Kevin Behrens und diesen Themen und dem Thema Homophobie
beschäftigt. Banner waren zu sehen.
Ja, genau. Also das ganze Stadion stand halt erstmal komplett gegen diese Werte, die da verkörpert wurden. Und dann, und das ist halt auch das Krasse immer, das ist natürlich das kleine St. Pauli, aber wenn ihr mal da seid, und das ist wieder mein Hinweis, auch Tobias Escher, bitte, geh ins Stadion, guck dir das an, nicht immer nur deine komischen Datentabellen, ne, am Laptop, geh ins Stadion.
Ich will nicht deine Datentabellen da rein, die haben ja auch nichts damit getan.
Ich habe ja mal, wir schlagen ja ein paar Herzen in der Brust. Und so, das eine ist aber auch das für St. Pauli, wenn du da ab der 85 Minute stehst, dann steht 0-0 und dieses ganze Stadion, 30.000 Leute, sinkt diese Mannschaft Richtung Schlussminute, um da vielleicht was hinzukriegen. Das ist der Unterschied zwischen verschiedenen Clubs.
Ja. Und wenn ihr noch mehr über St. Pauli oder den Präsidenten Oke Göttlich erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unseren YouTube-Kanal Bundesliga, denn da habt ihr zwei, glaube ich, ein Interview geführt mit dem St. Pauli-Präsidenten. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr schönes Video, könnt ihr euch angucken. Und dann könnt ihr auch gleich ein Abo dalassen.
Was ist dein nächster Stop jetzt so? Hast du noch irgendwelche Stadion-Tour-Pläne?
Ja, Mittwoch geht's nach Paderborn.
Paderborn. Gegen wen spielen die? Pokal wahrscheinlich, nicht? Gegen Bremen?
Europapokal. 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 Werder Bremen. Europapokal. 5 Spiele noch, oder 4 oder so. Da sind wir im Europa.
Also auf jeden Fall bist du viel unterwegs.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Möchte auch mal, aber ich kriege das, glaube ich, ich würde das nicht gebacken bekommen, den Nico-Lifestyle.
Ja, du bist ja auch eher so ein Typ, du möchtest ja auch eher so, ne, da muss das ja vom Niveau, das muss ja, du bist ja nicht einfach so ins Auto los, du musst ja schon ein bisschen so ein Paket drumherum haben, ne?
Ich bin ja ein Planer, nicht? Ja. Ich brauche ein Paket da drum. Wenn ihr da draußen mal Lust habt, den Nico-Lifestyle zu wählen, wir haben ein Gewinnspiel für euch, und zwar unser Partner Hyundai, die verlosen 2 Tickets zu einem Spiel eurer Wahl, also wirklich eurer Wahl. Es muss nicht mal Fußball sein, ihr könnt auch eine von anderen Nikos anderen 10 Lieblingssportarten nehmen, American Football, macht Basketball.
Macht Super Bowl.
Hallenheimer. Egal, was ihr wollt. Und macht euch auch keine Gedanken, wenn euer Traumspiel...
Auch hat. Ehrlich Brothers.
Das ist ja kein Spiel. Was ist denn daran
Ehrlich Brothers? Ich wollte jetzt nur wissen, muss Sport sein?
Es sollte schon Sport sein. Also wir reden von einem Sportspiel.
FSV Frankfurt gegen Oggersheim.
Das muss auch nicht,
ich wollte jetzt die Ehrlich Brothers, aber gut.
Es muss jetzt auch nicht hier irgendwie 5 Kilometer von euch entfernt sein. Nein, wenn es ein paar Kilometer weiter weg ist, gar kein Problem. Ihr werdet im vollelektrischen Hyundai abgeholt und dann könnt ihr euch direkt auch von der Reichweite der Produktpalette überzeugen, sei es jetzt ein IONIQ 5, ein IONIQ 6 oder ein Kona EV, ist alles damit drin. Und obendrauf gibt es auch noch eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel, also ein ganzes Paket.
Ich dachte, eine Übernachtung bei Nico.
Boah, geht das schon bis Mittwoch, bis Paderborn?
Bis Paderborn.
Ich frage für einen Freund. Also,
ich glaube, Mitarbeiter von Rocket Beans sind leider ausgeschlossen davon.
Wie wäre das? Könnte man nicht schnell kündigen und sich dann wieder einstellen lassen, nur für die Dauer des Gewinnspiels?
Ich kündige!
Ich lasse dich vor, du lässt mich vor in der Supermarktschlange.
Ich bin ja nicht so im Gesellschaftsrecht drin, ob das auch für Gesellschafter gilt, aber ich...
Keine Ahnung.
Ich bin ja nicht angestellt hier. Ich bin nur noch frei.
Ja, weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Ob das nicht so ist. Ihr seid auf der Payroll.
Das geht so weit jetzt hier.
Auf jeden Fall, ja. Macht gerne mit beim Gewinnspiel von Hyundai.
So sieht's aus. Und wir machen jetzt gerne weiter, wo Nico eh gerade schon so heiß läuft. Lass uns über die Mannschaft der Stunde sprechen.
Das von dir?
Ja.
Ich muss sagen, ich bin seit 10 Jahren in diesem Format, ne? Gefühlt.
Also VfB Stuttgart,
ich habe dich noch nie so
positiv
über den VfB Stuttgart reden.
Nein, ich mach Spaß. Ich rede natürlich über den SV Werder Bremen. Ich muss kurz ausholen, warum ich überhaupt Werder Bremen auf dem Schirm habe. Ich habe mir am Anfang der Saison Agu geholt. Agu von Werder Bremen für meine Kickbase-Mannschaft und musste mich zwangsläufig... Aufgrund dessen, dass der direkt am Anfang gut gescored hat, musste ich mich mit seiner Personalie, aber auch mit den Spielern um ihn herum etwas mehr auseinandersetzen und bin zu dem Ergebnis gekommen, habe ich ganz am Anfang der Saison gesagt, Werder Bremen gefällt mir gut, diese Saison, da könnte sogar was Richtung, ich will nicht, ich traue es mich kaum auszusprechen, internationale Plätze, aber zumindest da mal in den Kampf mal ein bisschen mit reinlurken.
Du hast jetzt Überraschung gehabt, ne, oder?
So. Und jetzt pass auf, und das Spiel gegen Leverkusen, nach wie vielen Minuten habe ich schon gesagt in der WhatsApp-Gruppe, das sieht gut aus, was Werder Bremen macht. Ich glaube, nach 20, Spielminute 20 oder so, habe ich schon mein Lob für Werder Bremen. Ich habe mir nicht die gesamte Partie nämlich angeguckt, was selten der Fall ist.
Du bist jetzt ja auch Fan.
Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich fand, das, was Werder Bremen da angeboten hat, mal unabhängig jetzt davon, was wir reden natürlich gleich auch noch darüber, was Leverkusen angeboten hat, aber ich fand, das war ein sehr mutiger Auftritt. Ich fand, da war richtig Feuer drinne. Werder Bremen immer wieder gefährlich nach vorne gekommen mit, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, haben immer wieder Marvin Ducksch gesucht, der die Abschlüsse gefunden hat. Und ich finde, das war eine durchaus verdiente und hochachtungsvolle Punkteteilung von Werder Bremen. Und Leverkusen war jetzt nicht komplett katastrophal. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da Leverkusen war jetzt irgendwie ein kompletter Totalausfall, sondern Leverkusen war auch gut. Also sie hatten auch ihre Szenen.
Und ganz ehrlich, also vielen Dank dafür. Das geht runter wie Öl. Und das ist aber auch genau das, was diese Mannschaft gerade so, also für mich, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wie so ein ganz, ganz fragiles Gefühl aus, ey, das sieht alles, das fühlt sich richtig gut, das fühlt sich nach Fußball an, nach Entwicklung und allem drum und dran. Und die legen ihnen auch diese Truppen, ne? Wenn du vor Werder Bremen in den letzten 10 Jahren 10-mal gegen Leverkusen gespielt hätten oder gegen eine Truppe dieser Größenordnung und du liegst nach 30 Minuten 1-0 hinten, dann ist das Ding durch. Dann ist das Spiel abgehakt, vorbei und dann kümmert sich Werder Bremen um das nächste Spiel. Diese Truppe, und das hast du in der Sekunde, und das war schön durch Kameraperspektiven zu sehen, 0-1 gegen Bayer Leverkusen zu Hause, Boniface. Man muss ja auch sagen, der erste fucking Torschuss von Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen, 30. Minute, gleich 1-0. Bitter, aber der erste fucking Torschuss. Und was macht der Trainer? Gar nicht. Komm. Die Spieler, alle so, diese Bewegung. Komm. Komm. Lass weitermachen. Scheiß drauf. Lass die darüber machen, was sie wollen. Wir machen weiter. Und diese Mentalität gefällt mir. Und wenn dann am Ende danach, ich weiß nicht, wer, ich glaube, Romano Schmid hat das im Interview auch erzählt, dass sie in den letzten Jahren da auch so ein Kern zusammengewachsen ist, da bleibe ich dabei. Und da können wir jetzt über Taktik, du kannst jetzt gleich taktisch erzählen, was sie gut oder schlecht gemacht haben. Ich bleib dabei. Das ist das Gold, das Werder Bremen gerade hat. Und warum ist es spannend? Weil dieser Kern so krass als Einheit funktioniert.
Deshalb meinte ich vorhin, wenn man auf den Kader guckt, dann finde ich auch, dass man so eine gewisse, ich hatte auch das Gefühl, jeder weiß, was zu tun ist. Die sind zusammengewachsen. Das ist so ein bisschen auch dieses Freiburg-Ding immer. Was natürlich fehlt, ist, dass der Kader in der Breite, gerade in der, also gerade so vorne, finde ich, da fehlt, wenn jetzt ein Duxch sich verletzen würde, wäre das eine Katastrophe für Werder Bremen. Da fehlt mir noch so ein bisschen jemand, den man noch mal einwechseln kann. Jinma hat's gut gemacht. Aber ich glaube, da könnte man im Winter, und das ist eigentlich ein Lob, du kannst diesen Kader gezielt würzen jetzt. Wenn die so zusammenbleiben, kannst du da vielleicht mit ein, zwei Verbesserungen was machen. Du siehst es anders.
Ja, du brauchst Geld dafür, das ist das Problem.
Brauchst du Geld? Das Problem war Bremen.
Du kommst immer aus deiner Eintracht-Welt, wo man mal dann einfach einen Spieler für 80 Millionen verkauft, ja, dann kauft man drei neue.
Geld ist bei euch ein Problem, oder was?
Ja, Werder Bremen hat keine 3 Millionen. Ja, genau.
Und nimm doch, was soll ich denn?
Aber ich habe eine andere Frage nicht. In der Truppe gibt es auch keinen, außer Agum, mit dem ich jetzt beschäftige, von dem du sagen würdest, der würde jetzt Eintracht Frankfurt individuell verbessern. Und das ist gerade der Punkt, den ich an Werder Bremen mag. So,
also
geht auch um so Positionen wie Leo Bittencourt, der eigentlich in dieser Saison schon lange auch immer und auch letzte Saison immer mal wieder rausgeschrieben wurde von der Presse und abgehakt und so, der spielt seit 2 Wochen, Stamm ist da.
Aber so ein Mitchell Weiser hätte ich zumindest auf der Bank.
Ja, genau. Und das ist auch der Einzige.
Den er einwechseln kann.
Das ist der Einzige. Alle anderen, sonst wäre Duxch nicht mehr da, wenn er so interessant gewesen wäre, preislich im Preissegment, in dem er unterwegs ist. Und nochmal, das ist das, was diese Truppe so gut macht gerade. Und über eine ganze Saison wären auf Ausfall von Duxch natürlich fatal. Trotzdem habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, mit denen, die da sind, als Gemeinschaft, kannst du auf jeden Fall diese Saison zumindest diesen nächsten einen Schritt machen. Und wenn das bedeutet, dass du dich da einpendelst, wo du gerade stehst.
Ihr seid 3 Punkte von Platz 3 entfernt.
Ja gut, aber
das ist Quatsch.
Das
ist Quatsch.
Aber das ist nicht Quatsch, das ist Fakt.
Das ist trotzdem Quatsch. Aber das Entscheidende für mich ist ja, was gibt es den Platz 7 dieses Jahr und was kann der bedeuten? Und wer ist für Werder Bremen? Ich glaube schon auch einfach, und das habe ich habe das am Saisonbeginn gesagt, ich habe sie auch dahin getippt und es ist toll, dass sie es gerade bestätigen, diesen nächsten kleinen Schritt mal machen. Mit einer Truppe, nochmal, wo ich auch nächstes Jahr jetzt nicht so viel Sorgen hätte, prove me wrong, so Schmidt ist fast das größte Problem, was ich sehe, dass dir da irgendwie was auseinandergenommen wird in der nächsten Saison, je nachdem, wie die abschneiden, weil die werden nicht überperformen, aber sie werden so weitermachen. Dann vielleicht wirklich mal so Heidenheim-mäßig mal wieder zumindest Donnerstagabend Flutlicht zu haben und mal international irgendwo rumzulaufen. Nach 15 Jahren Frust. Das ist das Ziel gerade. So. Und da hoffe ich drauf.
Schmid wird schwer zu halten sein, glaube ich.
Ja,
der ist so ein Spieler, der so in Freiburg zum Beispiel in
Stuttgart. Aber dann gib 10 dafür, was auch immer, dann ist gut.
Aber was natürlich beeindruckt ist, dass sie in der ersten halben Stunde halt auch mehr Ballbesitz haben als Leverkusen.
Genau, 60%
halt
Ballbesitz.
Ja. Das Spiel auch in die Hand nehmen und dann nicht sagen, wir lassen uns das von Leverkusen aufdiktiert. Das ist das, was es auch so schwer macht. Das ist das, warum die Bayern halt da sie weggeschossen haben, weil die Bayern von der ersten Minute an dafür gesagt haben, nee, ihr habt jetzt hier, es gibt keine Phase, in der ihr 60% Ballbesitz habt. Ihr müsst jetzt 90 Minuten verteidigen. Und das ist dann nicht das Spiel von Werder Bremen. So, aber die haben diese Phase immer wieder gehabt. Ich fand aber jetzt, um auf das Spiel einmal kurz drauf zu blicken. Ich fand, in der ersten Halbzeit ist das Tor komplett gegen den Spielverlauf gefallen. Also hast du ja schon gesagt, erster Schuss Boniface. Duxch hat vorher 2 Riesenmöglichkeiten, eine selbst herausgespielt, eine selbst kläglich vergeben. Und zweite Halbzeit fand ich dann aber eher so umgekehrt. Ich finde, Leverkusen ist dann so langsam reingekommen, dann ist Wirtz, hat dann die Seite gewechselt, das hat dann besser funktioniert. Sie haben dann auch die Chancen sich langsam erspielt, haben ja auch auf das 1-1 sofort reagieren können, haben dann sofort nochmal wieder ein bisschen nach vorne drehen können, Felix Agu zum Eigentor gezwungen. Und dann am Ende war es dann eher so ein Akt des Willens. Also so, was Leverkusen vergangene Saison gemacht hat und wo sie halt dann immer noch am Ende das Ding reingemacht haben, war halt so, dass Werder Bremen dann plötzlich 5 Stürmer auf dem Platz hatte und dann Schmid dadurch freigekommen ist und den Schuss dann da reingeballert hat. War dann so ein Akt des Willens am Ende, aber nach der zweiten Halbzeit, da fand ich dann eigentlich, war Leverkusen das bessere
Team. Aber groß sein, 100%. Am Ende des Tages dürfen wir nicht vergessen, da spielt auch immer noch mittlerweile vielleicht wirklich so solides Platz 9-10 der Bundesliga gegen den amtierenden deutschen Meister. Dass du das in der nicht über 90 Minuten so halten kannst, ist auch klar. Aber sie haben aber trotzdem 90 Minuten lang, und das ist das Lob, das von beiden kommt, ausgeglichen gestaltet.
Du hast natürlich bei Leverkusen auch noch so ein bisschen gemerkt, dass so vielleicht die letzte Frische fehlt durch die Belastung durch die Champions League. Ich finde trotzdem, irgendwie ist Leverkusen weiter weg von dieser Souveränität der letzten Saison, als ich es gedacht hätte. Dass sie nochmal so durchmarschieren, davon war eh nicht auszugehen. Das war auch so einfach so Lightning in a Bottle letzte Saison, wo die sich in so einen Rausch gespielt haben, wo auch einfach alles geklappt hat. Aber obwohl der Kader bis jetzt, sag ich mal, auf den Abgang von Kusunu eigentlich exakt genauso zusammengeblieben ist, sich sogar in einzelnen Positionen noch verstärkt hat, ist Leverkusen nicht mehr so angsteinflößend, wie sie letzte Saison waren? Woran liegt das? Sind die Gegner besser eingestellt? Hat man den Respekt verloren? Sind sie nicht mehr so hungrig? Ist die Taktik von Xabi Alonso mittlerweile zu studiert? Was würdest du sagen, Tobi?
Alles ja.
Ja, alles ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, du hast nicht diesen krassen Leistungsabfall. Ist ja auch nicht so, dass sie plötzlich durchgereicht werden würden, sondern es sind da so ein paar Prozent. Du schaffst es eben nicht, mit der Champions League-Belastung dann zusammengenommen wirklich das Pressing auch so hoch zu halten. Das hast du ja in dieser ersten halben Stunde gemerkt, wo du halt schon auch Werder wusste, dass die aus einer englischen Woche kommen und wussten, okay, in der ersten halben Stunde können wir hier ein bisschen was machen, da müssen wir ein bisschen weiter vorschieben, die brauchen ein bisschen Spiel kommen. Du hast halt einen Wirtz, der immer noch in seiner jetzigen Form immer noch besser ist als 99% aller anderen Bundesligaspieler, aber er ist nicht mehr in dieser herausragenden Form. Er hat nicht wie aktuell Musiala gegen Bochum diese Aktion drin in sich momentan, dass er so ein Spiel im Alleingang entscheidend drehen kann. Er
hat einen Lattentreffer, ja.
Aber ja, es ist halt nicht, dass Musiala, da hast du wirklich bei jeder Aktion, okay, jetzt passiert was Magisches. Das hattest du letztes Jahr bei Wirtz auch, aber in der ersten Halbzeit hat Malatini ihn auch eingesackt. Also Malatini hat den Mann gedeckt und das hat dann ihm nicht ganz so geschmeckt. Da gab es dann auch so ein bisschen, sind sie ein bisschen aneinander geraten. Du hast einen Frimpong, der eben zwar, gut, der ist jetzt einmal dann Agu weggeflitzt und das hat dann auch gereicht, um dann den Assist zu machen, aber der auch nicht diese Form hat. Also du hast viele Spieler, die nicht die Form haben. Und das, was für mich noch am unerklärlichsten ist, du hast in der Defensive eben nicht diesen Zugriff. Obwohl du eigentlich taktisch gut stehst, obwohl du eigentlich auch alles mitbringst, obwohl auch der Kader ja diese Spieler, die jetzt gespielt haben, alle die Spielidee kennen von Alonso, aber trotzdem dann Schmied da so frei zum Schuss kommen zu lassen in dieser Szene, das ist nicht Leverkusen vergangene Saison, sondern das ist irgendwie so eine unerklärliche Unkonzentriertheit, die sie jetzt drin haben. Die Saison. Was auch vielleicht wieder daran liegt, dass Champions League eben nochmal ein anderer Schnack ist. Weil das haben wir auch schon 10-mal gesagt, Europa League vergangene Saison, da hätte immer die B11 gespielt. Da gab es zwar so Spieler wie Wirtz und Xhaka, die mussten durchspielen, aber da konntest du halt dann mal schon. Und jetzt Champions League kannst du das nicht so machen.
Ja, man könnte auch mal überlegen, ob Radetzky den halten kann. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Jetzt hat sich natürlich Adli verletzt. Der fällt auch länger aus. Aber hat jetzt natürlich auch nicht so die krasse Rolle immer gespielt. Ansonsten ist der Kader komplett verletzungsfrei, bis auf Adli. Ja. Ich glaube, Belousien ist noch irgendwie angeschlagen oder so. Aber ansonsten, ja, muss man mal gucken, was da bei Leverkusen ist. Auf jeden Fall nicht mehr so einfach. Auch mittlerweile schon 5 Punkte hinter Bayern und Leipzig in der Tabelle. Da entsteht auch schon langsam so ein bisschen Druck, weil man hat natürlich durch die letzte Saison auch ein gewisses Anspruchsdenken in Leverkusen. Aber Werder Bremen hat es toll gemacht, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Applaus dafür. Jetzt gehen wir der nächsten Mannschaft, die letzte Saison eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Und zwar ist das der VfB Stuttgart. Auch bei denen ist man noch ein bisschen davon entfernt, eine vergleichbare Saison zu spielen. Aber vielleicht hat man jetzt gegen Kiel einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. 2-1 ist das Spiel ausgegangen nach Toren von Undav. Sehr schön gemacht mit so einem Heber. Sehr sehenswert das 1-0. Dann gab es das 2-0 von Touré, auch ein geiles Tor. Und Kiel hat dann noch in der 84. Spielminute mit Žigović einen Anschlusstreffer gemacht, kam allerdings dann zu spät, zumal es dann, zu dem Zeitpunkt waren sie in Überzahl, 11 gegen 10, weil es eine gelb-rote Karte für Chabot gab. Das war nach so einer komplett unnötigen Situation, wo er schon gelb vorbestraft hat, nach einem Foul sich noch über den Spieler stellt und dann noch eine Rudelbildung provoziert, dann gelb-rot rausgeht. Also die hätte sich komplett schenken können. Und dann gab es nochmal eine gelb-rote gegen Fiete Arp. In der 88. Minute hat er aber dann auch keinen großen Einfluss mehr auf die Partie.
Aber auch da wieder so ein bisschen diese ähnliche Geschichte wie bei Leverkusen, nur dass es hier gut ging, aber sie haben auch jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht. Sie haben bis zur 60. Minute ist da ja überhaupt nichts los. Kiel mit 0,08 oder sowas Expected Goals, also wirklich gar nichts hinten los gehabt und Stuttgart selbst Chance um Chance gehabt. Sie hätten auch schon 3-4-0 führen können. Und dann macht Chef Chabot, obwohl er gelb hat, muss er dann in diese Rudelbildung einsteigen und dann sich da die gelb-rote Karte abholen. Das war schon borderline dämlich, muss man sagen, wie er das da gemacht hat. Und dann kippt plötzlich so ein Spiel wieder. Und auch so völlig unnötig, dass du dann den Kiel, die halt in diesem Nachmittag wirklich gar nichts hinbekommen haben, spielerisch schwach waren, auch defensiv nicht den Zugriff bekommen haben, dass du den Gegner wieder reinbekommst. Und das hat jetzt Stuttgart ein paar Mal zu oft gehabt, dass sie durch schlechte Chancenbewertung und Fehler hinten drin Gegner wieder reinbekommen haben in Spiele, die eigentlich, wo du auch eigentlich, wenn du es 3-0 machst, dann kannst du da auch dann wechseln wild fröhlich und deine Spieler alle schonen. Und so musst du nochmal bis zum Ende hindurch alles geben. Meine 5 Cent.
Punkt. Ja, Punkt. Kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Es war komplett unnötig. Ja, die Rudelbildung ja auch selber sozusagen dadurch, dass er sich dann nochmal so nach vorne gebeugt und nach seinem Foul dem Spieler noch ein paar Worte mitgegeben hat. Das ist auch selber verursacht. Also das hätte er sich vor allem wenn du schon gelb belastet bist, komplett sparen müssen.
Weil es ja so eigentlich ein ruhiges Spiel ist. Also muss er diese Emotionalität in diesem Moment gar nicht reinbringen. Muss
das easy runterspielen eigentlich.
Überragend. Also das wird richtig teuer für die Mannschaftskasse auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen.
Wann jetzt so ein Spielsperre dann wieder? Und
ja. Richtig dumm. Richtig dumm.
Aber ja. Ansonsten muss man aber sagen, dass Stuttgart natürlich jetzt in diesen englischen Wochen mit einem Auswärtssieg bei Juve und jetzt Heimsieg gegen Kiel trotzdem absolut alles rausgeholt hat. Nach dieser Bayern-Niederlage, das war ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man dann nach der Klatsche gegen die Bayern dann sofort wieder aufsteht und am Start ist. Also ich glaube, da kann man trotzdem dann aus Sicht der Stuttgarter durchaus zufrieden sein, wie das ablief. Und Kiel, ja, haben wir ja eben schon ein paar Mal in der Tabelle gesehen, es wird nicht leichter. Irgendwo müssen die Punkte natürlich dann auch herkommen. Wahrscheinlich nicht auswärts in Stuttgart. Da hängen dann die Kirschen noch zu hoch. Sagt man Kirschen oder Trauben?
Trauben. Aber Kirschen hängen auch meist zu hoch.
Ja.
Insofern bin ich da cool mit.
Okay. Warum eigentlich Trauben? Hängen die Trauben so hoch?
Nee, Kirschen hängen höher, definitiv.
Hm. Die Trauben kannst du Wein draus machen.
Kirschen auch.
Kirschwein.
Du kannst aus Kirschen nicht Wein machen.
Klar.
Was? Kirschwein oder was?
Stimmt. Kirschwasser zumindest.
Also ich kann bin mir nicht sicher. Also du könntest,
Kirschwein gibt es doch, habe ich schon mal gehört, oder nicht?
Ja, kann man das Kirschen?
Es gibt wahrscheinlich alles aus allem Alkohol.
Wein ähnliches Getränk. Zählt zu den beliebteren Formen von Obstwein bzw. Fruchtwein.
Obstwein. Ein Grund zu weinen. Gab es eigentlich nicht.
Okay, jetzt hast du es selber kaputt gemacht.
Ja, weil keine der offenen stehenden Partien gibt mir da.
Ich glaube aber schon, hattest du einen Grund zu weinen, als du wusstest, du musstest dir das angucken und dich da vorzubereiten?
Du meinst jetzt Mainz-Gladbach?
Oh Mann, Alter, es gibt schon so zwei Spiele noch an diesem Spieltag, vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das Mainz-Gladbach und Heidenheim gegen Hoffenheim.
Ja, ich sag gleich, Heidenheim und Hoffenheim habe ich nichts.
Ja, dann lass damit weitermachen.
Ganz ehrlich, ich sag euch was. Heidenheim-Hoffenheim habe ich nicht mal angeklickt, um zu gucken, was da passiert ist.
Heidenheim-Hoffenheim ist auch ehrlicherweise liebe Grüße, es ist eigentlich nicht böse gemeint, aber es ist doch so der Inbegriff von dem, wo du dir die Frage stellst, so. Ne?
Ich habe gelesen,
warum nicht doch lieber zweite Liga gucken? Und dann auch noch Sonntag 19:30.
Ich habe Heidenheim-Hoffenheim habe ich gesehen 0-0 und hatte nicht mal mehr Lust drauf zu klicken.
Ich habe wegen Heidenheim-Hoffenheim habe ich die eine Hälfte von NFL Red Zone ausgelassen und da habe ich mich drüber geärgert.
Ja, das ist selber schuld. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Mainz gegen Gladbach.
Lass doch jetzt da bleiben.
Ja, willst du jetzt gerade mal.
Ja, gut, dann bleiben wir halt bei Mainz, bei Heidenheim, Hoffenheim 0-0.
Wobei man mal fairerweise sagen muss, es war ja auch kein klassisches 0-0. Das muss man dem Spiel zumindest fairerweise sagen.
Erzähl uns mehr.
Ja, es gab halt Chancen auf beiden Seiten. Und,
stark.
Ja, und ich finde, Heidenheim hat immer wieder Tempo geschafft und hat immer wieder es geschafft, Hoffenheim damit auf den falschen Fuß zu erwischen. Ist ja auch nichts Neues, dass Hoffenheim hinten mal gerne ungeordnet steht im Umschaltmoment, dass sie ins Gegenpressing nicht reinkommen. Und das hat dann Heidenheim schon clever gemacht. Haben auch Meloni da so als clever an der Schanze zwischen Fünferkette, Viererkette, immer wieder Mittelfeld, wieder zurück, um Kramaric eben aus dem Spiel nehmen zu können. Da hat Heidenheim, finde ich, die bessere erste Halbzeit erwischt und dann ist Hoffenheim aber dann peu à peu irgendwann ins Spiel gekommen, weil sie halt auch die fußballerische Klasse haben, dann über einen Bischof auch mal Szenen zu kreieren. Aber insgesamt fand ich schon, dass Heidenheim hier die besseren Chancen hatte, gipfelte dann in Bräunig, der völlig alleinstehend den Ball auch noch annehmen kann vor Baumann und das Ding dann nicht reinzimmert und dann Wanner am Nachschuss auch das Ding nur irgendwie aufs Tor bekommen muss, aber das Ding 10 Meter rüberballert. Mhm. Das war dann schon so die bitterste Stunde für den FC Heidenheim.
Mhm. Stimmt, ne? Ja. Ganz interessant ist ja, dass wenn du dann also bei der Rechnung kann man da schon hingehen, das gehört so ein kleines bisschen dabei, weil beide ja international unterwegs sind und beide damit ja auch in der Liga dann natürlich in dieser unangenehmen Doppelbelastung sind und beiden das passiert jetzt so langsam. Heidenheim kommt jetzt da langsam hin, wo sie in Anführungsstrichen hin erwartet sind und Hoffenheim steckt da drin, dass aus, ja, ambitionierte Leistung hier und B, ganz guter Auftritt da, trotzdem dann relativ schnell du im unteren, mindestens untere Hälfte, Hoffenheim auch unteres Drittel der Tabelle mit drin steckst. Und ich glaube, die auch nur dankbar sein können, dass es da unten drei Truppen gibt, die noch schlimmer sind. Sonst glaube ich, wäre es bei beiden auch ein bisschen sowas wie eine Abstiegsnot schon langsam mit dem, was du dafür bezahlst, dass du Europapokal spielst.
Also Heidenheim steht ja bei vielen immer noch als Abstiegskandidat auf dem Zettel. Bislang weigern die sich aber da in diesen Chor mit einzustimmen. Hoffenheim finde ich nicht nur, weil sie die gleiche Punktzahl haben, für mich ähnliches Thema wie bei Wolfsburg. Ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Also es ist für mich schon nachzuvollziehen. Die einzige Erklärung, die ich habe, dass du mit so einem teuren Kader und solchen Spielern im Abstiegskampf rumdümpelst, ist die einzige Erklärung, die Spieler wollen da weg.
Ja, ich finde das aber schon super spannend, um dann nochmal so die Brücke zwischen euren beiden Aussagen.
Aber ganz kurz, du lachst darüber. Aber überleg dir das mal. Du musst ja jeden Tag mit dem Auto da zum Trainingsplatz fahren und durch diese Stadt fahren.
Ja, also das Elsbass hat er, glaube ich, mit Hoffenheim überhaupt nichts am Hut. Hä? Und Trainingsfahrt hat mit Hoffenheim überhaupt nichts am Hut. Und die wohnen ja alle in Heidelberg, Mannheim. Also es gibt schlimmere Schicksale. Ich finde, bei Wolfsburg ist ja schon passend.
Aber du fährst ja da hin und dann bist du da auf diesem Acker, neben dir wird eine Kuh gemelkt. Da hast du doch keinen Bock drauf.
Das ist ja nicht im Acker, das ist ja direkt an der Autobahn. Aber da fährst du ja von der A6 oder was ist das?
Ja, genau.
Oder A8 oder keine Ahnung, was von der A das ist. Da fährst du dann ab einfach.
Bist du direkt an der Autobahn.
Dann bist du direkt an der SAP-Arena da. Ja. Also das ist, glaube ich...
Sehr gut Verkehrsangebot.
Ich habe kein Mitleid mit irgendjemand, der da in Hoffenheim sich viel Geld verdient oder in Stuttgart oder im super hässlichen Heidelberg wohnen muss oder sowas. Da habe ich kein Mitleid. Also bei Wolfsburg verstehe ich...
Heidelberg ist doch nicht hässlich.
Ja, eben, das ist nicht hässlich. Das ist eine schöne Gegend da.
Mannheim ist schon ein bisschen...
Mannheim ist schon ein bisschen okay. Da wohnt, glaube ich, auch keiner. Die wohnen alle in Stuttgart oder in Heidelberg.
Genau. Ja.
Und das ist schon... dann nicht, das ist nicht so schlimm, wie es jetzt auf dem Papier klingt. Das ist Hoffenheim, die tun immer so, als ob sie im Dorf feiern. Wie gesagt... Warst du schon mal im Stadion da? Das ist direkt an der Autobahn.
Ich war schon mal da.
Da ist das Porsche-Museum. Aber was ist da gegenüber vom Museum Luftfahrt?
Ich war dunkel dahin. Ja, einmal Ground, weil ich in der Ecke war, habe einen Ground gemacht und dann habe ich das schon abgehakt.
Aber das ist ja nicht auf dem Dorf. Also das ist ja nicht irgendwie so ein Dorfverein.
Nee, ich war auch enttäuscht. Heidenheim ist mehr Dorf. Heidenheim war auch überragend. Da habe ich auch mal mit der Bahn hingefahren. Das
auf
ist
Berg
Dorf.
Da oben drauf.
Auf dem Berg.
Ja. Genau. Das ist was anderes.
Bei Hoffenheim auch, das ist halt auch die kämpfen sich halt auch durch eine Saison gerade, ne? Wenn du dir das so anguckst, wie es die letzten Wochen abgelaufen ist. Die stehen schon.
Aber trotzdem spannend, deswegen würde ich jetzt mal das verbinden hier, was ihr
gesagt habt. Ja, mach mal, schön, du wolltest
Dass ein Heidenheim da in so eine Europa-Conference-League-Spiel geht und dann jetzt irgendwie 8 oder 7 Mal tauscht. Und klar, Hoffenheim tauscht auch 4 oder 5 Mal, aber das Heidenheim dann das Team ist, das dann, wo du dann das Gefühl hast, du merkst das weniger und die haben eine Tiefe im Kader, wo das dann auch nicht ganz so gewichtig ist, weil die unter der Woche in der Conference League gewinnen und Hoffenheim kriegt halt so chancenarm 2-0 auf den Sack gegen Porto. Ist schon interessant dann, diese Verschiebung des Gewichts und auch wie wenig dann Hoffenheim auch an Reserve hat nach oben hin gesehen.
Das war mir gar nicht bewusst, aber Heidenheim in Conference League, ne? Mhm. Im Rennen.
Ja, klar, hatten jetzt auch nicht, ist ja natürlich nicht die Liga mit den schwersten Gegnern.
Nein,
aber sie haben ja noch ihr Spiel gegen Chelsea, auf das sie sich, glaube ich, freuen können. Ja. Zu Hause auch, oder?
Das weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube schon, dass Chelsea da nach Heidenheim kommen darf und dann da auf den Berg hochgehen darf.
Oh, den Bus da, okay, das alleine ist es schon wert.
Ja. Ja, deswegen schon so bitter, wenn du
bedenkst. Ja, Tatsache, 28. November.
Wenn du das Gefühl hast als Außenstehender, dass so ein Heidenheim eine Europa-League-Woche besser verdaut als ein Hoffenheim.
Hoffenheim.
Ja.
1899.
Na gut.
So, dann...
Darfst du uns jetzt rübergeleiten?
Okay. Dann kommen wir jetzt zu der Klassepartie Mainz gegen Gladbach.
Habt ihr da den großen Aufreger mitbekommen rund um das Spiel?
Nee.
Der die sozialen Medien gespalten hat wie eine Axt.
Was?
Oder so. Dass der FSV Mainz 05 geht im Heimspiel mit 1-0 in Führung gegen eine Mannschaft aus Gladbach, die überhaupt nichts auf den Teller bekommt. Zur Halbzeit, glaube ich, kein einziger Torschuss von Gladbach. Dann schießt aber Leiner das Eigentor und der Stadionsprecher schwingt sich da zur großen Nummer. Vielen Dank für den Torschützen unseres ersten Tors, Leiner, und lacht dann einmal laut durch das ganze Stadion. Und du merkst dann richtig, wie dann so ein bisschen die Gladbacher doch aufgewacht sind nach diesem Ding.
Oh, der Stadionsprecher hat die Gladbacher angezündet.
Ja, so ein bisschen, so ein Stück weit. Das ist so die Erklärung, die man dann gesehen hat. Ist auch, ja, weiß nicht, ob das so stimmt, aber natürlich wurde dann auch debattiert über die Frage, wie sportlich ist das, wenn du als Stadionsprecher dich über den Spieler lustig machst, der ein Eigentor geschossen hat gerade.
Hm. Ja, das ist natürlich nicht nett. Aber der Ausgleichstreffer fiel ja nur 2 Minuten später durch Kleindienst. Wie hätte es anders sein sollen? Vorbereitung, Honorat, Kopfball, Kleindienst. Das ist so das Einzige, was bei Gladbach irgendwie funktioniert diese Saison, habe ich das Gefühl. Ansonsten war das ein Spiel mit wenig Highlights, würde ich mal sagen.
Ich fand schon, dass halt Mainz das normalerweise gewinnen muss. Hm. Also ich fand, in die erste Halbzeit allein haben sie ja 12-0 Torschüsse, haben 10 Chancen. Ich habe ja vorhin schon beim Sky-Team der Woche gesagt, Amiri hat, glaube ich, 5-6 Torschüsse und 5 Torvorbereitungen gehabt, also Schussvorbereitungen gehabt. Da muss irgendwann mal was abfallen. Und das waren ja auch alles hochklassige Chancen. Und Gladbach war da überhaupt nicht auf dem Rasen. Haben dann nach der Pause ja ein bisschen reingefunden mit Kleindienst, den du immer vorne schicken kannst. Haben dann auch davon profitiert, dass Mainz diese Intensität nicht über 19 Minuten gehen konnte. Hatten dann auch am Ende tatsächlich Gladbach die besseren Chancen. Aber das war schon ein alarmierendes Spiel, weil auch zuletzt bei Gladbach fußballerisch immer was voranging. Und jetzt hast du da Mainz erste Halbzeit, wo du überhaupt kein Bein auf den Rasen bekommst und auch spielerisch hinten überhaupt nichts rausgespielt bekommst.
Mhm.
Also schon ein trauriges Spiel gewesen. Ich bin dann eher dabei, gerade mit dem Verlauf der ersten Halbzeit, dass Mainz sich darüber ärgern muss, dass sie die Chancen nicht genutzt haben, um in der Tabelle so ein bisschen Abstand zu schaffen nach unten.
Ja, ist auch so ein klassisches Mittelfeldduell, habe ich das Gefühl. Stöger kam von der Bank nur rein. Player hat stattdessen den Spielmacher gegeben auf Seiten von Gladbach. Ich finde ja nach wie vor, wenn ich den Gladbacher Kader so, wenn ich so lese, denke ich immer, da müsste eigentlich ein bisschen mehr gehen. Aber irgendwie ist da, ich weiß auch nicht genau, was, woran es genau liegt, dass sie da nicht irgendwie ein bisschen weiter hochkommen in der Tabelle. Aber vielleicht fehlt es da an Konstanz. Gladbach, wenn wir mal vielleicht die Tabelle einblenden können, wir sehen es hier jetzt mit 10 Punkten im Nirgendwo, immer noch ein Punkt vor Mainz, aber ja, auch negatives Torverhältnis irgendwie, ja, bockt halt alles nicht so richtig, ne? So, die werden nicht die zu gut zum Abstieg, zu schlecht für alles andere.
Ja. Ist ja noch jung diese Saison, also das ist ja natürlich 2 Siege und du bist dann schon wieder plötzlich in einer ganz anderen Tabellenregion aktuell. Aber Gladbach, das ist so ein Riesenrätsel, weil ich hab wirklich, dann guckst du dir so das Spiel an gegen Heidenheim, denkst dir auch, Mensch, das sind aber jetzt spielerische Fortschritte, die schaffen das ja ganz gut, sich da hinten raus zu kombinieren und dann gegen Mainz plötzlich wieder gar nichts davon zu erkennen. Und das ist schon eine sehr, sehr seltsame Kiste, auch diese Diskrepanz zwischen auswärts und zu Hause, die auch ganz, ganz stark ist bei Gladbach. Da habe ich jetzt auch eine Statistik gelesen, die ich auch völlig wild fand, dass seit Seoane da ist, haben sie es nicht geschafft, in einem Monat mehr als ein Spiel zu gewinnen.
Naja, das ist diese Inkonstanz, die man dauernd bei Gladbach sieht. Irgendwie, dass da mal eine Serie entsteht, es bleibt irgendwie völlig aus. Am Mittwoch geht's erstmal im DFB-Pokal übrigens gegen einen anderen Bundesligisten, nämlich zu Hause bei der Eintracht. Oh. Da bin ich auch mal gespannt.
Zu Hause bei der Eintracht, also gegen die Eintracht oder?
Also Eintracht zu Hause. Ja. Eintracht Heimspiel zu Hause gegen Gladbach. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich vermag da überhaupt keine Prognose abzugeben, weil, ja. Es ist einfach immer schwer. Und dann zu Hause gegen Bremen, auswärts in Leipzig. Also da muss eigentlich ein Dreier gegen Bremen hin. Sonst weiß ich nicht, ob der Stuhl dann nicht doch noch wackelt von Seoane. Müssen wir mal schauen. Haben wir jetzt alle Spiele schon durch? Oder fehlt noch was?
Ich glaube, wir sind durch.
Wir sind durch. Ich bin auch durch, ey. Ja. Wollt ihr noch mal, kann ich noch ein bisschen was erzählen?
Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, wie geht's dir so?
Ich habe ein paar Schuhe verloren.
Wo das denn?
Ja, weiß ich nicht. Die sind weg.
Wie kann man Schuhe verlieren?
Das ist die. Siehst du, Tobi, und das ist nämlich eine sehr gute Frage, weil, wenn du irgendwo hingehst mit Schuhen und sie verlierst, dann gehst du ja barfuß weg. Also ohne Schuhe. Das heißt, du kannst Schuhe ja nur verlieren, wenn du irgendwo mehr als ein Paar Schuhe hast. Stimmt's?
Das ist so
cool. Und das kann entweder im Urlaub sein, dass du zwei Paar Schuhe hast und dann nimmst du eins und vergisst eins. Oder zum Beispiel bei einem Dreh, wo du irgendwie Kostüme anziehen musst. Aber dann hättest du ja die Kostümschuhe zu Hause, statt den eigenen.
Wenn du plötzlich Clownschuhe hast, fällt das auf, ja.
Ja, ich habe keine Clownschuhe zu Hause. Und die Schuhe sind Winterstiefel. Das heißt, ich schließe die Urlaube aus, weil ich nur im Sommerurlaub war. Ich nehme ja nicht ein paar Winterstiefel mit auf Malle. Wo sind die verdammten Stiefel?
Wie wär's mit Familie hat sie entsorgt, weil du sagst, sie sind ja noch gut, aber Familie sagt nein?
Egal, das sind nagelneue Timberlands gewesen, die ich einmal oder zweimal angehabt habe. Ich verstehe es nicht, die sind weg. Die sind einfach weg. Ich habe alles durchsucht. Wo sind meine Schuhe? Und wie kann das sein? Und das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr, wann ich sie das letzte Mal anhatte. Mir ist aufgefallen, weil ich bin über den Karton gestolpert und dann habe ich gesehen, ich habe seit 6 Monaten habe ich die nicht mehr gesehen. Das kann, wer weiß, was in 6 Monaten alles passieren kann mit ein paar Schuhen.
Klaut.
Also wenn ihr sie gesehen habt,
schreibt es in die Kommentare.
Das soll es erstmal gewesen sein mit Bundesliga-Freude. Abonniert den Kanal, Leute. Kommt in den Supporters Club. Da unten seht ihr es, Rocket Beans Supporters Club. Was ist das denn jetzt? Seid ihr dumm?
Wir warten auf deine Abmoderation.
Habt ihr irgendwas gewettet?
Ja.
Kommt in den Supporters Club. Abonniert den verdammten Scheiß-Kanal jetzt. Immer noch die Hälfte von euch guckt diese Sendung. Ich finde, vielleicht sollten wir das so machen, dass man nur die Sendung gucken kann, wenn man abonniert. Dann werdet ihr gezwungen zu abonnieren. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.